Tragisch, aber geil. Der Podcast mit Barbie Breakout. Präsentiert von Milchmusik. Meine Lieben und willkommen zurück zu hoffentlich eurem Lieblingspodcast. Tragisch, aber geil. Mit meiner Wenigkeit, der lieben Bärbel Breakout. Guten Tag. Wer den Podcast jede Woche hört, der weiß, dass wir jetzt schon, ich glaube, seit 2 Monaten auf diesen Moment hingearbeitet haben. And it's finally here. Es ist endlich passiert. Ich habe, wie ihr wisst, weil ihr geklickt habt, niemand anderen als die Ikone herself, die großartige Marlene Tackenberg, im Podcast aka Jazzy von Tic-Tac-Toe. So, die ganz, ganz, ganz Jungen oder die wesentlich Älteren von euch wissen vielleicht nicht, wer Tic-Tac-Toe ist, alle anderen wissen das natürlich. Tic-Tac-Toe war Mitte der 90er eine der erfolgreichsten, wildesten Girlbands überhaupt, die wir jemals hatten in Deutschland. 3 POC-Mädchen, die gerappt haben, die ganz klare Ansagen gemacht haben, die über Sex gesprochen haben, die, das war einfach neu auf dem deutschen Markt, das gab es so nicht und die haben damit eine ganze Generation meiner Ansicht nach von Kids wesentlich freier gemacht, wesentlich selbstbestimmter, wesentlich mutiger auch. Die haben feministische Inhalte transportiert, ohne sich dessen bewusst zu sein. Die haben für POC-Kids die erste positive Identifikationsfigur in der deutschen Medienkultur geliefert. Und auch für uns queere Kids, also ne, ich habe Weißbrot, so Kartoffel, aber eben deutlich queer. Auch ich habe mich da identifizieren können, weil dieses geothert werden, dieses die müssen sich gegen den Rest Deutschlands und der deutschen Musikindustrie irgendwie behaupten, die werden angegriffen, die werden gejagt. Damit konnte ich mich natürlich auch super identifizieren. Es gab einen großen Skandal, da reden wir relativ am Ende der Folge drüber. Also es gab mehrere Skandale, aber es gab dann eben einen, der dann auch die Band zerstört hat und eine der Mitsängerinnen, also Lee, die Frontfrau eigentlich, nachhaltig so beeinflusst hat, dass sie jetzt auch nicht mehr in der Öffentlichkeit zu finden ist. Die hat sich zurückgezogen, nicht mal die Mädels wissen, wo sie ist. Und darüber sprechen wir auch. Auch darüber, was das mit ihrer Hautfarbe vielleicht zu tun hat und mit ihrem Geschlecht. Es wird sehr juicy zum Ende hin. Marlene packt ganz schön aus, was ich mega finde. Und das ist eine Sache, die ich an ihr schon immer geliebt habe. Wir kennen uns, ich glaube, 12 Jahre oder länger? 15? I don't know. Lange. Und die hat sich halt echt noch nie den Mund verbieten lassen. Das war kein Image, das ist einfach, wer sie ist. Die redet immer geradeaus und spricht Sachen auch immer sofort an. Und das liebe ich an ihr. Und das war auch, glaube ich, zu Tic-Tac-Toe-Zeiten für sie sehr gesund und sehr gut, dass sie halt eine Kämpferin ist und jemand, der so selbstbewusst ist. Und das hat sich nicht geändert. Sie sagt ein paar Sachen, wo ich denke, das könnte ich jetzt so nicht sagen. Ob man das heute noch so ausdrücken würde oder nicht, ist die andere Frage. Aber da kennt sie nichts und das finde ich auch gut so. Genau. Und es wird, wir fangen wie immer vorne an und bewegen uns dann langsam durch die Geschichte durch, halbwegs chronologisch, bis wir dann am Ende zu den Juicy Tidbits kommen, wo sie auch ganz schön ins Gericht geht mit der deutschen Medienlandschaft und den Leuten, die dafür auch Mitverantwortung tragen, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Mir ist beim Gespräch aufgefallen, dass Marlene und ich viel zu wenig telefonieren. Deswegen haben wir auch wahnsinnig lange gequatscht. Ich habe schon ganz schön was rausgeschnitten, einfach um das auch für euch als Zuhörer hörbar zu machen. Ne? Wir haben weit über 2 Stunden gequatscht. Ich habe ein bisschen was rausgenommen, aber die Essenz ist erhalten geblieben. Marlene ist in Gelsenkirchen geboren, in den, ich glaube, 75. Und die Erfahrungen da, darüber erfahren wir dann noch einiges. Es geht aber dann relativ zackig auch, weil sie nur einen Hauptschulabschluss gemacht hat, also in Anführungsstrichen nur. Aber sie hat ihre Zeit nicht weitere Jahre dann in der Schule verbracht, sondern ist dann relativ zackig auch ins Arbeitsleben eingestiegen, hat in einem Club angefangen als Barschlampe quasi und hat da getanzt auch. Also sie hat immer, Tanz war immer Teil ihres Lebens, Breakdance war immer Teil ihres Lebens, Hip-Hop auch. Und da ist sie dann in Anführungsstrichen entdeckt worden. Die Geschichte erzählt sie uns. So, und von da an geht die Reise dann wild nach vorne und weiter und wir kriegen eine ganze Menge erzählt, was wir vorher noch nicht wussten. Und ja, es ist ein mega Interview. Ich bin total stolz darauf. Ich liebe, mit ihr zu quatschen. Ich liebe es, wie viel mehr Fleisch man an die von den Medien so plattgetretenen, blöden Momente, dieses Eklats auch, wie viel Fleisch man da mehr mitbekommt, wie viel mehr man erfährt, wie viel spürbarer das wird und wie viel, ja, großartig, großartige Großartigkeit. Bitte hört die Folge bis zum Ende durch. Es lohnt sich wirklich, es wird zum Ende immer noch spannender, habe ich das Gefühl. Und ich hatte wahnsinnig viel Spaß. So, dann wollte ich mich noch bedanken für all die lieben Worte und Kommentare nach der letzten Folge. Das ist natürlich wunderschön. Ich habe nicht über die About You-Geschichte und die Hasskommentare gesprochen, um Mitleid zu generieren. Das ist nie mein Ziel. Ich wollte einfach nur ein Bewusstsein dafür generieren, was heute halt noch so passiert, wenn man einen schönen Pride-Film machen will und mit nichts Bösem rechnet. So, aber ja, vielen Dank für eure Anteilnahme und die lieben Kommentare. So, ihr wisst Bescheid, wenn ihr Geld rumliegen habt, das ihr niemand anderem spenden wollt und nicht für euch ausgeben wollt und findet, meine Arbeit ist es wert, belohnt zu werden, dann könnt ihr mir das gerne schicken und zwar über einen PayPal-Link www.paypal.me/Barbie Breakout. Ich packe den auch in die Shownotes. Ihr findet auch jede Menge anderen Kram in den Shownotes. Und so, ihr könnt bitte, bitte, bitte auch uns, also mir in diesem Fall, 5-Sterne-Bewertung geben bei Apple Podcast und einen netten Kommentar dalassen. Das hilft mir auch da an den Rankings. Und ansonsten, ne, empfehlt mich weiter und bleibt gesund und achtet auf euch und kriegt keinen Sonnenstich und Sonnenschutz tragen immer. So, und jetzt viel Spaß mit Marlene. Tschüss, bis in 2 Wochen. You ready?
I'm ready.
Ready. Hallo Marlene.
Hallo.
Hallo mein Schatz.
Oh, wir haben es geschafft, es läuft.
Es ist unfassbar. Man sagt ja, was lange währt, wird endlich gut, aber in dem Fall, es war ja wirklich lange.
Das muss ein Hammer werden, das Teil.
Jesus Christ.
Unglaublich, aber es muss halt so sein.
Ja.
Das ist das ganze Jahr schon so, also wird sich das jetzt auch nicht ändern.
Ja, du hattest echt ein haariges Jahr, ne?
Ja.
Ja. Ja, da komme ich später noch zu. Wir müssen jetzt nicht gleich mit dem Schwersten einsteigen.
Nein, aber ich habe Haare auf dem Kopf. Ich war ja noch, Ende des Jahres war ich ja noch rasiert, so wie du.
Oh wow.
Ja, ich habe mir mal wieder den Kopf rasiert. Aber ich habe dich fast 2 Jahre jetzt. Und jetzt lasse ich mir, weil meine Tochter sagte, du hast dir für Papa den Kopf rasiert, jetzt musst du dir für mich die Haare wachsen lassen. Und jetzt guckt sie mich an und sagt, du kannst ja eigentlich auch wieder den Kopf rasieren, das sieht nicht schön aus. Ja.
Ich finde es sehr schön.
Naja.
Aber ich weiß, Übergangslänge und so, ja. We don't. Mhm. Ja, kennen wir nicht. Schatzi, wie geht's dir?
Hervorragend. Also eigentlich geht's mir hervorragend.
Ja?
Es ist Sommer, ich bin immer noch verliebt nach 8 Jahren, ich habe ein wunderschönes Kind, ich habe ein wunderschönes Leben, eigentlich ist alles gut.
Schön. Gut. Ich weiß, dass du den Podcast noch nicht gehört hast, insofern erkläre ich es kurz.
Habe ich übrigens extra nicht gemacht, damit ich mich nicht, ich finde solche Sachen wichtig, nee, weil es gibt so ein paar Podcasts, die ich ja schon gemacht habe und ich habe mir das vorher angehört. Und fand die dann nicht so toll und war dann auch nicht so begeistert, die zu machen. Und hatte aber vorher schon ja gedacht. Ist jetzt nicht böse gemeint, also deswegen mache ich das jetzt nicht mehr. Dann bin ich nämlich befreit von allem anderen.
Verstehe. Okay. Ja, in dem Fall hoffe ich, hättest du ein anderes Urteil gefällt, aber hey, kannst mir dann danach sagen.
Ich gehe davon aus, ich werde mir danach eins anhören. Heute Abend vielleicht nicht mehr, aber morgen.
Genau. Nee, also das Ding ist, also A, habe ich dich jetzt natürlich den Gästen schon vorgestellt. Ich habe ein Intro schon gesprochen, das hast du noch nicht gehört, aber da habe ich schon vorgestellt, für die wenigen, für die 12 Leute, die dich noch nicht kennen, wer du bist und warum du so wichtig bist und so. Und was ich halt immer mache, ich steige nicht immer sofort beim aktuellsten Brand, interessantesten vielleicht ein, sondern mich interessiert immer auch so ein bisschen die Geschichte dahinter, wie du die Person geworden bist, die du jetzt bist und wie dein Lebensweg bisher so war, weil ich immer finde, das macht ein runderes Bild und man versteht vielleicht alles ein bisschen besser.
Finde ich auch.
Deswegen würde ich gerne eigentlich am Anfang anfangen. Also vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es war, als Marlene Tackenberg
bei meiner Geburt
groß zu werden. Nein.
Bei meiner Geburt, dann wird das aber lange, Schatz. Nein, nein. Da haben wir noch lange und viel vor uns.
Nein, nein. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es war, als Marlene Tackenberg groß zu werden, wo du groß geworden bist, wie das war. Mal also uns mal ein Bild.
Ich bin geboren am 4. August 1975 in Gelsenkirchen im Ruhrgebiet. Ich bin ein richtiges Ruhrpott-Kid. Mhm. Auf Schalke sozusagen. Meine Mama ist Afroamerikanerin, Französin, mein Vater ist Deutscher und ich bin somit zweisprachig groß geworden. Mhm. Und auch ein bisschen lustig, weil meine Mama ein richtiges Hippie-Mädchen war und auch im ersten Hair-Musical in Paris getanzt hat.
Ach toll.
Wo danach Julien Clerc mit reingekommen ist und. Aber sie hat, war halt von Anfang bis zum Ende praktisch gesehen dabei und kam dann nach Gelsenkirchen aus Paris mit einem riesen Afro und naja, ein bisschen angemalt. Angemalter als andere, so Augenbrauen rasiert und schön mit toll. Gelb nachgemalt und so. Und das war für Gelsenkirchen natürlich schon recht viel. Dazu kam mein Bruder, also ich sag jetzt ganz klar, Bruder, wir haben zwei unterschiedliche Väter, damit das für alle klar ist, weil so Sachen wie Stiefbrüder und Halbbrüder kenne ich nicht, weil er ja ganz ist, deswegen kann ich auch nicht halb sagen und Stief finde ich doof. Also der war, der hat einen anderen Papa, der auch Afroamerikaner war, also dadurch ist mein Bruder, also wir haben jegliche Schattierung sozusagen in der Familie damit aufgebaut. Und Anthony kam halt auch mit seinen kleinen ja, Hippie-Hosen und einem riesen Afro, was auf keinem Foto passte, ganz süß. Und ich im dicken Bauch von meiner Mama. Und das war natürlich in Gelsenkirchen jetzt schon sehr bunt, viel Farbe für 1975. Aber mein Papa ist so ein Mega-Lebemensch gewesen. Also der hatte vorher eine in Stuttgart eine Diskothek. Die hieß Peter Pan, mein Vater hieß Peter auch. Mhm. Das war eine Ami, Bar, Disco, Pop. Und ja, und somit ist er zurück in seine Heimat gegangen, weil der erstmal eine große Pleite gemacht hat mit seinem Restaurant und seinem Café. Und ich lebe mal über meine Verhältnisse hinaus, das liegt so in unserer Familie höchstwahrscheinlich. Und hat aber innerhalb von 6 Jahren alles rund gemacht. Wir sind dann von wirklich einer ganz kleinen Wohnung in der einzigen Villengegend in Gelsenkirchen. Nein, es gibt, glaube ich, noch eine andere, aber in der Zipperlinallee bin ich geboren und sind dann in eine normale Wohnung gezogen danach und haben dann in einem, wie heißt der, nicht Einfamilienhaus, sondern so Doppelhaushälfte gewohnt und Papa hat das dann alles ganz schnell gerichtet, weil das ist halt zwar ein Lebemann und hat vielleicht auch über seine Verhältnisse gelebt, war aber jemand, der, wenn er was angepackt hat, dann auch komplett durchgezogen hat und auch immer zu 1000%, nicht nur zu 100. Und daher hatten wir eigentlich eine wunderschöne Kindheit, also mit allem, also mit jeglicher Schattierung und was ja auch sehr gut ist, weil wir natürlich schon auch gelernt haben, mit nicht so viel und dann mit genug zu leben und mit viel Liebe. Mama war Hausfrau, Papa war arbeiten. Sie waren nicht so wie andere Eltern, weil wir hatten viele Partys bei uns zu Hause und haben viel gelacht und sind dann auch oft im Urlaub gefahren, also aber immer nach Frankreich, immer nach Südfrankreich. Und ja, was soll ich dir sagen? Also ich glaube, für meinen Vater war mir immer eine leichte Enttäuschung, weil wir beide Hauptschüler sind. Er war mega Ass in der Schule, nur Einsen und Zweien und mehr Einsen als Zweien. Und ja, und wir sind einfach, ja, was so in 80ern, 90ern so Mittelstand groß geworden und mein Papa wollte immer, dass wir Tennis spielen und so
als Kinder werden. Ja.
Das hat nicht funktioniert. Nee. Wir haben dann Breakdance getanzt in irgendwelchen Straßen. Mein Bruder hat sein Skateboard genommen und ja, das ist, wir sind ein bisschen in die andere Richtung gegangen. Wir sind mehr in die Künstlerrichtung gegangen als mein Vater das sich gewünscht hätte.
Right. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das war, ihr wart auf jeden Fall bunter, deine Mutter war bunter und mehr, als man das irgendwie in Gelsenkirchen so kannte. Wie waren denn die Reaktionen auf euch so? Gab es, also ich gehe davon aus, dass es rassistische Geschichten gab, aber war das ein prägendes Thema konstant oder nicht so?
Ja, natürlich war das Thema konstant. Also, also das fing damit an, als meine Oma wusste, dass meine Mutter schwanger ist. Ich habe meine Oma kennengelernt, da konnte ich schon laufen.
Die wollte kein schwarzes Kind quasi, kein schwarzes Enkelkind.
Nicht unbedingt. nicht unbedingt noch mehr Farbe in der Familie. Aber meine Oma, meine Oma ist halt wirklich alte Schule gewesen und wirklich mitten im Krieg und hat das, also den Krieg von Anfang bis Ende im Prinzip miterlebt. Meine Großmutter wurde 90. Als ich geboren worden bin, ist sie ins Krankenhaus gekommen, hat natürlich auch schön gehäkelt oder gestrickt, das ist halt meine Oma immer. Und damals war es ja noch so, dass du von den Fenstern geguckt hast, wo die Babys sind. Also es war ja nicht unbedingt bei der Mutter. Und dann hat sie geguckt und dann sagte sie zu dem Arzt, ach, die ist ja ganz hell. Und dann sagte er, sie, ja, warten Sie mal ab. Die dunkeln nach. Die Mischlinge dunkeln nach. Das darf man ja heute gar nicht mehr sagen. Ja, ich bin eine Person of Color. Ich bin da ganz raus. Schatz. Also ich rede auch noch genauso, wie man das früher auch gesagt hat. Mich stört es auch nicht. Ich bin ja auch eine Mischung. Ich bin ja schon eine Mischung, weil ich zwei unterschiedliche, ja, mein Vater, meine Mutter mischt. Und dann kam halt noch ein bisschen Farbe dazu. Aber das war tatsächlich so. Und meine Mutter hat dann immer gesagt zu meinem Vater, ich möchte nicht, dass du den Kontakt zu der Frau abbrichst. Du kannst jederzeit mit unserer Tochter dahin. Allerdings, solange sie mich und meinen Sohn, vor allen Dingen meinen Sohn, nicht akzeptiert, ist hier kein Platz für sie.
Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe ja zwei Stiefbrüder und beide sind ja auch schwarz. Der J-Love kennst du, ne?
Ja.
Von 3P.
Den habe ich einmal gesehen, glaube ich.
Ja, Julian, das ist mein Stiefbruder.
Okay. Ja, klar.
Hi. So. Und wir haben ja auch so ein komisches Experiment vollzogen. Waren ja ein paar Jahre nach der Scheidung bei meiner Mutter, glaube ich, oder es ging so zusammen. Und dann sind wir mit meinem Vater in seinen Heimatort gezogen, wie vier Kinder, also mein Bruder und ich und meine zwei Stiefbrüder. Und das war für uns, also für meinen Bruder und mich, schon eine ganz andere Experience als für die beiden, weil die halt natürlich, ne, das waren, glaube ich, die ersten schwarzen Kids, die es da im Dorf gab. Und der eine hat gleich wieder, Julian ist gleich wieder umgekehrt und ist zu seiner Oma nach Bad Neuenheim gezogen, weil er gesagt hat, kann ich nicht. Ja, und Martin hat das irgendwie durchgezogen und ich habe das damals, glaube ich, ganz lange nicht verstanden, weil ich auch sehr mit mir selbst beschäftigt war in der Zeit. Aber ja, also gerade so Dorfleben, ne, und frühe 80er und so, very different story.
Also Gelsenkirchen ist ja schon fast eine Großstadt gewesen. Aber trotzdem, also ich weiß, also es gab nicht so viele von uns am Anfang. Also danach wurde es auch mehr und es kamen auch Afrikaner dazu. Aber ich weiß, dass als ich jung war, war das schon so der Hingucker. Also meine Mama auch, die sehr hübsch ist, ganz klein, ganz zierlich. Und du hast ja, meine Mama hast du ja kennengelernt, glaube ich, ne?
Glaube ja.
Die sehr hübsch ist, mein Bruder auch sehr hübsch. Aber also wir waren halt wenn es nur einer gewesen wäre, wäre es, glaube ich, gar nicht so aufgefallen. Aber dadurch, dass wirklich jede Schattierung da ist, von ganz dunkel, Mama, die ja schon auch dunkel ist, ich so der letzte Rest vom Schützenfest und mein Papa der typisch deutsche, blaue Augen, zwar dunkle Haare, aber so das war halt sehr lustig. Aber ich als Kind ist es mir nicht sofort aufgefallen. Also es sind natürlich auch Geschichten, die ich dir jetzt erzähle, von denen die ich ja nicht unbedingt mitbekommen habe. Aber mein Bruder hat sie mitbekommen. Mein Bruder ist 4 Jahre älter als ich. Und wir wurden dann auch von dem Rest der Familie, mein Vater väterlicherseits, relativ gut akzeptiert. Hört sich doof an, ne? Wenn man das so sagt. Gut akzeptiert.
Als wäre es eine Leistung, ja.
Ja, also
innerhalb der Familie.
Bescheuert.
Wahnsinn.
Irgendwann kam dann meine Oma auch und hat an der Tür geklingelt mit Blumenstrauß. Und dann war das auch in Ordnung. Also meine Mama ist jemand, die überhaupt nicht nachtragend ist. Sie vergisst nicht unbedingt, aber sie verzeiht.
Ist sie Stier?
Nee, die ist Jungfrau.
Okay.
Ich auch, mein Bruder auch. Mein Bruder ist allerdings Stier.
Ja, ich bin Stier, 18, nicht Jungfrau. Also, I can relate. Also,
alles da. Und daher ist das natürlich schon so eine Nummer gewesen. Und dann auch so, es gab dann halt auch so ein paar Sprüche am Tisch, Da kommt man halt nicht drum herum. Also ich glaube, da kommt dann halt von der Oma oder von der Tante, die ungefähr so alt ist, also die Schwester meiner Oma, wird ja mal Zeit, dass mal wieder so ein kleiner Brauner da war, weil wir hatten natürlich viele türkische Mitbürger in Gelsenkirchen durch die Kohle und alles. Und das ist als Kind erstmal nicht wirklich fassbar. Ich habe gar nicht verstanden. Es kommt alles später. So.
Right.
Und bei uns gab es das Thema zu Hause nie. So wie es keinen Halbbruder und Stiefbruder gab oder Mein Bruder war immer mein Bruder. Mein Bruder hat meinem Vater auch Papa genannt. Also für meinen Bruder ist mein Vater und sein Vater, sein Vater, Feierabend. Seinen eigenen Vater hat er, glaube ich, erst mit 27 kennengelernt und hat ihn auch nie Papa genannt. Und bei uns war alles willkommen. Es war völlig uninteressant, woher du gekommen bist. Ein Arschloch ist ein Arschloch, so habe ich das gelernt. Ein Arschloch ist ein Arschloch und bleibt meistens auch ein Arschloch. Und ein guter Mensch ist ein guter Mensch. Und danach gibt es da keine großartigen Unterschiede. Und dann gibt es da doch, also es geht nur Charakterzüge, so bin ich groß geworden. Right. Und das erste Mal, als ich das wirklich mitbekommen habe, war, als ich in der ersten, zweiten Klasse war, habe ich immer mit einem Mädel gespielt, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Und wir haben uns super.
Wir nennen sie Sabine.
Wir nennen sie Sabine. Hi. Wir haben uns super gut verstanden. Und irgendwann kam sie zu mir und sagte: Ich darf nicht mehr mit dir spielen.
Oh.
Und ich so: Warum? Sagt sie: Ja, meine Mama hat gestern deine Mama im Schuhtor gesehen und sie meinte, das wäre besser, wenn wir nicht mehr miteinander spielen, weil wir wären schmutzig.
Oh.
Das Kind hat natürlich überhaupt keine Schuld. Ja, die hat überhaupt nichts damit zu tun. Nee,
klar.
Aber schmutzig. Die Aussage, und als ich natürlich aus der Schule kam, ich war schon immer so, am gleichen Tag aber. Bin ich dann hin, nee, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was das soll. Und dann stand da meine Mama und ich und die Mutter. Und dann bin ich zu der Mutter hin und habe gesagt, ich glaube, sie vertun sich da. Also ich muss mich jeden Tag waschen. Ich gehe auch jeden Tag baden. Jeden Morgen, bevor ich in die Schule gehe, muss ich mich baden. Wir sind überhaupt nicht schmutzig. Und der Frau war das so unangenehm. Und meine Mutter hat auch mit gebrochenem Deutsch sofort verstanden, worum es ging. Und guckte die Mutter nur an und sagte, oh ja, wir sind sehr sauber. Und das war es dann eigentlich auch. Ich habe das
Durftet mit ihr immer auf meinen spielen?
Also sie hat einfach mit mir gespielt auf dem Schulhof, aber sie ist nie zu meinem Geburtstag gekommen. Also die Mutter hat mich auch nie wieder angeguckt oder guten Tag gesagt oder was auch immer. Würde ich auch nicht an ihrer Stelle. Ich würde mich auch in Grund und Boden schämen bei solchen Aussagen. Aber weißt du, so eine Mischung zwischen Rassismus, ich habe ja so eine andere Theorie. Es gibt wirklich, das wird mir mein höchstwahrscheinlich jetzt nicht verzeihen, es gibt tatsächlich dumme Menschen, die nur Schwachsinn nachquatschen und überhaupt gar keine eigene Meinung haben und einfach vielleicht auch mit anders, ich finde ja schon das Wort Andersartigkeit in jeglicher Art und Weise von Menschen bescheuert. Weil wir sind alle, natürlich sind wir alle anders, weil wir jeder eine eigene Persönlichkeit haben, ansonsten sind wir alle gleich. Aber wenn wir das so möchten, Andersartigkeit nicht kennen, und damit niemals in Berührung gekommen sind, ist es schon schwierig. Sehen wir leider auch mit Behinderungen, wenn Leute anderen Leuten hinterher gucken, weil sie im Rollstuhl sitzen oder sich anders bewegen oder was auch immer. Es ist nun mal so. Und ich glaube auch nicht, also ich hatte das Gefühl, dass es in den 90er Jahren tatsächlich besser geworden ist.
Ja, same.
Und wir viel freier waren und wir über viele Sachen gar nicht reden mussten, weil das einfach, so, ich musste mit meinem die Nummer mit, wo kommst du denn her, war eigentlich eher, kommst du aus Gelsenkirchen oder nicht? Sag mal, bist du aus dem Pott? Also wirklich. Aber es hatte nichts, also es ging nicht um Sexualität, es ging nicht um Hautfarben, es ging nicht um Religion. Also mir war das alles sowas von völlig egal. Und ich befürchte, dass wir uns gerade in so einem Rückschlag bewegen, dass, weil wir so viel Freiheit haben, dass den Leuten, glaube ich, so langweilig wird, weil sie gar nicht mehr wissen, was richtig oder falsch ist.
Ich glaube nicht, dass denen dringend langweilig wird. Also, das sei dir unbenommen.
Nee, oder sie einfach
verwirrt
sind.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, es wird momentan, werden halt die Diskussionen intensiver. Also, es wird jetzt nicht nur gesagt, jeder Jack darf, ne, alle dürfen, wie sie wollen, ne, ich habe trotzdem meine Meinung, sondern es werden jetzt halt Diskussionen geführt. Und so langsam geht es halt auch Leuten. Also oft müssen Leute, das habe ich auch, erlebe ich in meinem Umfeld, Leute, die sich, also schwule Männer auch, die sich für tolerant halten, für offen halten, die dann plötzlich zum Beispiel während der Black Lives Matter-Geschichte, als ne, letztes Jahr die Demos waren und so, die sich dann plötzlich mal an die eigene Nase packen mussten. Und dann wurde es plötzlich, wurde das Eis sehr dünn und das wurde dann unangenehm und dann musste man sich selber mal angucken. Und dann wurden sehr viele dann plötzlich so, hey, scheiße, ne, will ich mir überhaupt nicht und was wollt ihr überhaupt alle, ne, ist mir und alles zu kompliziert. Ich doch nicht, genau. Ich glaube, das ist es fast, also für mich in der Wahrnehmung fast eher, dass die Leute sich nicht mehr so leicht rausreden können, sondern dass die Diskussionen mittlerweile auf dem Niveau sind, wo man sagt, nee, aber trotzdem. Und wir reden jetzt trotzdem drüber. Aber
ja, da bin ich,
die Gegenwelle ist spürbar.
Auch. Die Gegenwelle ist aber extrem, weil ich einfach auch, also ich bin schon ganz, ich finde ganz wichtig, dass wir ständig im Diskurs bleiben, mhm, über jegliche Diskriminierung. Ich glaube aber auch, dass es gerade so ist, dass, also weißt du, auch für mich, ich habe vor kurzem ein Zeitinterview gegeben und die war super. Das Mädel ist ein ganz tolles Mädchen, aber wir hatten dann halt auch diese Diskussion und jetzt, wie wir uns denn jetzt nennen. Ich habe gar keinen Bock, mir einen Namen auszusuchen, wie wir uns nennen. Ja, also dass wir bestimmte Worte wie Neger nicht sagen, ist für mich einfach in der Logik einfach da. Nee, aber genau da finde ich die Diskussion ganz wichtig. Ich finde auch, dass wir untereinander uns nicht mehr so nennen sollen. Also weil dann können, sonst können Leute außenstehend nicht mehr begreifen.
Aber wer sagt das denn?
Nein, ich sag nur, also gerade im Amerikanischen, weißt du, wenn du die Song hörst, wenn du Hip-Hop hörst im Amerikanischen, ich kann keine kommerzielle Musik machen, erwarten, wenn junge Jugendliche, was weiß ich, 14, 15 gerade denken, die wären total hip und cappy und breite Hosen und Hip-Hop ist der Hammer. Und wenn sich dann weiße Jungs untereinander Nigger nennen. Und dann kommt aber der große Aufschrei von wegen, nee, das geht nicht. Also entweder überdenken wir alle, dass wenn wir so nicht genannt werden wollen. Also weißt du, ich halte es einfach für falsch, auch für uns gegenüber nicht für richtig, geschichtlich gesehen. Weil das muss man ja nicht mit sich rumtragen die ganze Zeit und sich dann auch noch gegenseitig so nennen. Also ich finde, wenn, dann muss es fair bleiben, wenn wir alle das Gleiche wollen, also wenn wir wirklich alle gleich sein wollen, also gleich in nicht in der Persönlichkeit natürlich, aber wahrgenommen werden wollen und nicht für anders gehalten werden wollen oder eben nicht darauf reduziert werden wollen, auf Hautfarbe oder Sexualität oder was auch immer. Mittlerweile gibt es so vieles, dann müssen wir auch so damit umgehen. Also dann heißt es nicht, also wir unter uns dürfen uns so nennen, aber die anderen dürfen uns nicht so nennen. Und die und das und das. Ich halte das alles für falsch. Also entweder sind wir jetzt irgendwie, also in einem Scherz kann man immer mal was Doofes sagen. Ja, also da bin ich auch noch nicht mal böse. Es kommt immer drauf an, wer das sagt und von wo ich weiß, wo der herkommt. Aber rein theoretisch versuche ich solche Wörter einfach überhaupt nicht zu nennen.
Ich finde halt, also ich glaube, der große Unterschied, was Amerika angeht, im Vergleich zu Europa und insbesondere Deutschland, ist halt da ist halt wenig Aufarbeitungskultur in der Schule da, ne? Also die Kinder werden nicht sensibilisiert dafür, dass zum Beispiel das N-Wort für sie als weißes Kind auf gar keinen Fall in Frage kommt, weil es halt im Geschichtsunterricht so ein bisschen, ne, ausgespart wird. So.
Aber ich weiß, dass kleine Jugendliche in den 90er Jahren, deutsche weiße Jungs, die dann angefangen haben, Tupac zu hören, irgendwie sich auch so genannt haben.
Klar, klar. Ja.
Das ist, also natürlich ist es geschichtlich schon mal eine ganz andere Nummer.
Nee, ich meine jetzt Deutschland im Speziellen, also das unser Aufarbeiten unserer Geschichte, was den Holocaust angeht zum Beispiel, der ist halt in der Schule nicht wegdenkbar, ne? Der ist ja so massiv
Gott
präsent.
Sei Dank.
Eben. Und das fehlt halt in Amerika, deswegen glaube ich, ist da bei den weißen Kids oft so, warum darf ich das nicht sagen, ist in Amerika.
Aber das ist nicht nur in Amerika so, also auch hier in Frankreich sehe ich, wie mit ihrer Geschichte umgegangen wird, da ist es auch nicht so, naja, ich glaube, wir vergessen auch gerne.
Ja, ein Thema war es auch noch nicht so.
Das ist immer noch bis heute, das haben wir alles nur gemacht, damit es den Leuten danach besser geht. Wir haben denen mal eben das Land geklaut, damit es denen danach besser geht.
Ja.
Die haben natürlich auch schöne Sachen hinterlassen, aber Großteil leider nur Leid. Und das ist, ich finde es wirklich wahnsinnig, wo wir gerade stehen. Also ich finde es wirklich, ich glaube, das erste Mal in meinem Leben empfinde ich Rassismus extrem. Und das in 2021, das finde ich schon unglaublich. Also es ist schon fragwürdig. Natürlich gab es auch Dinge in den 80ern und 90ern, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Aber wir sind ja so groß geworden und ich weiß, dass mein Bruder in der Schule wurde Negerkuss genannt. Ich glaube nicht, dass ihn das wirklich verletzt hat oder verwirrt hat. Das ist, wir haben ihr damals noch Negerkuss gesagt zu Negerküssen und wir haben sie geliebt. Mein Bruder und ich haben uns die zu Hause so reingepfiffen. Wir haben nie darüber wirklich nachgedacht. Ich glaube, das kam später bei meinem Bruder. Ich glaube, das kam so in der Teenie-Zeit. Da hat das dann auch kaum noch einer gemacht. Natürlich gibt es immer mal einen Satz, der doof war. Anthony, mein Bruder, war auch stylisch immer sehr amerikanisch, muss man dazu sagen. Und das war sehr lustig, weil Anthony ist dann Skateboard gefahren, hat immer Kappi auf. Und mein Bruder hat eine sehr starke Sehschwäche und er hatte damals eine große, ganz weiße Brille, die er sich dann noch mit Edding damals neonmäßig an den Seiten angemalt hat. Der ist dann aber nachts um 12 durch die Straßen gefahren, irgendwie wie ein Irrer. Und dann sagte einer, ich glaube, ich habe deinen Bruder gesehen, aber ich habe nur die Brille gesehen und die Zähne. Das sind dann so Sachen, die da rauskommen. Aber das ist ja, ich finde nicht alles so schlimm. Ich finde gerade, dass wir gerade sehr viel auf die Goldwaage legen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass auch viele, ich möchte gar nichts entschuldigen, aber trotzdem viele gar nicht mehr wissen, was sie überhaupt noch sagen sollen. Ob das im Feminismus ist, ob das im Thema Sexualität ist, ob das im Thema von Rassismus ist. Ich glaube, dass gerade wir Sachen aufarbeiten, die richtig sind, aber, glaube ich, oftmals zu aggressiv sind. So, das ist so mein Empfinden.
Ja, das ist ja auch ein valider Standpunkt.
Dankeschön.
Sag ich so als Frau Klodewig. Guten Tag. Lass uns da aber kurz anschließen an deinen Bruder, der Skater war und mit dieser weißen Brille rumgeskatet ist. Wie ist denn, du hast gerade schon gesagt, du bist Hauptschulabschließende quasi. Das ist jetzt, so sagt man das jetzt.
Tatsächlich, das sagt man so jetzt, natürlich.
Wie ging es denn dann weiter? Ich weiß, du bist, um die Lücke aufzureißen zwischen Hauptschulabschluss und dem nächsten Ding, von dem ich weiß, du bist im Club auf der Tanzfläche quasi entdeckt worden. So ist die offizielle Version. Ich weiß nicht, ob die stimmt oder nicht. Das wirst du uns gleich sagen. Nehm uns mal mit an den Anfang. Nehm uns mal mit in die Nacht, als das passiert ist, als du entdeckt worden bist, in Anführungsstrichen.
Oh mein Gott.
Wie war die Nacht? Was war da los?
Das war auch, also mehr Zufall, also das, ich glaube, man braucht halt bei den Sachen wirklich mehr Glück als Verstand und Zufälle. Ich glaube, das war ein Samstag oder am Freitag. Freitag, glaube ich. Ich war donnerstags feiern, habe auch gearbeitet und wollte eigentlich nicht rausgehen. Dann hat mich der DJ angerufen, Sydney Fresh hieß der damals, jetzt heißt er Sydney Seven und macht irgendwelche Dance-Musik mittlerweile, aber ist immer noch ein Freund von mir. Und in den war ich ganz verliebt, als ich 15 war. Das war der erste DJ, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Und den fand ich ganz toll. Ja. Also was man so macht. Also ich liebe den immer noch, aber manchmal muss man nicht alles verstehen. Und der hat mich angerufen und hat gesagt, ey, kannst du kommen mit Jenny? Das war damals meine beste Freundin, auch immer noch ein Schatz in meinem Leben heute. Wir brauchen Leute, die zum Warmmachen 24/7 kommen und treten auf. Das ist eine kleine Piss-Disco in Dortmund gewesen.
24/7 war ein Eurodance-Act, glaube ich, ne?
Genau.
Ja.
Und die sollten kommen und ob wir da ein bisschen irgendwie einheizen können mit dem Tanzen und so. Ich sag, was zahlst du? Er sagt, kriegt jeder 100 Mark. Damals noch Markzeiten, ist ja alles klar, wir kommen. So, wir uns fertig gemacht, in den Zug gesetzt, nach Dortmund gefahren. Und es war aber auch so, das war damals mal eine Stammdisco von mir. Also da bin ich mit, ach, das darf man alles gar nicht erzählen, mit 15 nachts, abends bei meiner Mutter, bei meinen Eltern rausgeschlichen, meinen Schlafanzug so hinterm Stromkasten irgendwie entwendet, mich angezogen, abgehauen und dann so wieder zurück, irgendwie Stromkasten anziehen, Schlafanzug und Mama, macht gar keine Sorge, ich will nur Pipi machen. Nee, ist klar. Und und dann haben wir da irgendwie ein bisschen eingeheizt und dann ist mir Lee aufgefallen, Liane, mit Ricky. Und Lee war eine Megatänzerin, die hat super getanzt. Ich fand die auch super süß. Also erstmal war die super, super süß. Jetzt sage ich wieder das Wort, was man nicht sagen darf. Das Mischlingsmädchen mit grünen Augen, ganz hübsches Mädchen, blond fast irgendwie. Und ich dachte, Mensch, was für ein hübsches Kind irgendwie. Und hab dann immer getanzt und sie guckte immer ganz schüchtern und grinste mich so an. Ich sag, Mensch, warum tanzt sie denn nicht mit mir? Die tanzt super, weißt du, so, was man eben so macht. Und Ricky stand am Rand und grinste und ich, ja, keine Ahnung. Ich wusste, dass ich Liane vorher schon mal gesehen habe im Rheingoldsaal. Und ich war tatsächlich nicht so schlecht im Tanzen. Also habe da meine Pirouetten gedreht und habe da meinen Wahnsinn hingelegt, also was man eben so macht als jugendliche Hip-Hopperin. Und irgendwann kam Claudia auf mich zu. Und Claudia sah tatsächlich schon immer so aus. Immer mit streng gegelten Haaren nach hinten. Schwarze Haare nach hinten gegelt. Und groß. Und ich dachte, ach du Scheiße. Und sie sagt, kann ich mal mit dir sprechen? Und ich denke, oh Gott, wen habe ich denn? Habe ich irgendjemand angetanzt,
die Aufsicht,
den ich
nicht
antanzen sollte? Und die ist ja auch relativ groß und impulsant und hat immer diesen wahren, starken Blick gehabt. Und ich denke, pff, scheiß drauf. Klar, gehe ich mit. So. Und ich denke, ja, was ist denn? so sofort in Fight-Modus, irgendwie, wenn jetzt irgendwas kommt, haust du dir direkt in die Fresse, weil wenn die dir eine reinhaut, stehst du nicht mehr auf, habe ich gedacht. Und wenn du nicht den ersten Schlag hast, bist du tot. Und dann sagte sie so, kannst du singen? Ich sage, ne. Sie so, kannst du rappen? Ich sage, klar. Ich sage, ich habe Rhythmus, ich kann sprechen. Ich sage, und sprechen kann ich richtig gut. Ich sage, ich mag gar nicht rappen. Völliger Schwachsinn. Ich wollte nie Rapperin werden oder so. Wir haben ein Mikrofon genommen und haben so hin und her gemacht. Und ich habe dann immer so getan, als ich auf Französisch ganz wichtige Sachen erzählen würde. Ich habe nur Schwachsinn von mir gegeben. Also, das gebe ich
die
jetzt auch. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich zugebe irgendwie. Ich konnte gar nicht rappen. Ich habe da irgendwie immer irgendwie Blödsinn von uns gegeben. Da waren, ich kannte ja damals schon Mola und die waren alle im Rheingoldsaal. Also, Captain Holiday Captain Holiday und
Captain Hollywood, meine ich.
Captain Hollywood und wie hieß der andere, der diesen Mommy, I love you. Wie heißt denn dieser Dance-Song?
Hathaway.
Und so, die waren alle da. Das waren alles Tänzer vorher. Also die waren alles irgendwie gute, richtig gute Tänzer und Sänger. Und die waren halt alle da. Tyron, der dann Schauspieler geworden ist und so. Die ganze Mischpoke war damals irgendwie, habe ich schon kennengelernt, bevor, als sie noch alle sehr jung waren. Und dann, was wollte ich dir denn jetzt erzählen?
Na, wie naja, auf, Claudia.
Ja, genau, Claudia. Und dann irgendwie, ich nimm gleich mal das Mikrofon. Und dann kam Sydney tatsächlich und sagte, Alter, die kommen nicht. Nehmt ihr mal ein bisschen das Mikrofon und macht mal ein bisschen. Und ich sage, ja, super, jetzt muss ich auch noch rappen. Und dann habe ich damals von Schwester S, also Sabrina Settler, noch nie, die hatte noch keinen eigenen Song. Die war noch auf dem Rödelheim-Album drauf, wo sie das erste Mal
die Sahnetorte? Piep.
Genau. Und hab das dann, nee, nicht Sahnetorte, oder war das Sahnetorte? Ich habe keine Ahnung. Die hat auf jeden Fall auf irgendeinem Track von Moses und Thomas ihre Stimme ihr gegeben. Und da habe ich das habe ich dann nachgewebt irgendwie. Und ein bisschen auf Französisch, ein bisschen rumgemacht. Und dann kam Lee auf die Bühne. Erst Lee und fing dann an mit, ich finde die scheiße. Und so, auf die Schnelle, machst du hier eine Riesenwelle. Und das war ziemlich cool, fand ich. Also war jetzt nicht unbedingt der Rap, den ich jetzt so gehört habe, aber den gab es ja noch gar nicht so wie ich außer Fanta 4. Und das war auf einem coolen Beat, also war es schon mal ein bisschen abgewandelt, also war das noch gar nicht so. Und dann kam Ricky auf die Bühne und die war ja auch echt sehr süß, immer sehr schüchtern, aber sehr, sehr süß. Und dann habe ich das Sydney erzählt und er sagt, du gehst morgen auf jeden Fall ins Studio hier in Dortmund und sagt er, das ist ein Hit. Und ich sage, nee, ist klar, ein Hit. Ich habe so viele Sachen abgelehnt vorher, weil durch die ganzen Tänze und die ganzen Eurodance-Nummern und so, die vorher da waren, kamen immer irgendwelche Produzenten ins Rheingoldsaal und haben dann gesagt, willst du nicht? Und ich habe tatsächlich welche in einigen Bands gewesen, aber wo ich nur die Lippen bewegt hätte tatsächlich. Und was in den 90ern ja ganz angesagt war. Und ich habe aber immer gedacht, meine Mutter hat immer gesagt, wenn einer zu dir kommt und sagt, willst du ins Studio, komm morgen ins Studio, sag nein. Der will nur mit dir schlafen. Und das, ich habe ganz viele Sachen befolgt, Gott sei Dank, was meine Mutter mir gesagt hat. Und da war es halt eine Frau und ich dachte so, ja, mal gucken. Also ich habe dann erstmal ja gesagt. Ich sage, okay, ich komme morgen, ich gucke mir das an.
Also sie hat dich quasi eingeladen. Sie hat gesagt, wir wollen mit dir was machen.
Es war vor mir schon jemand da. Es gab ein anderes Mädel vor mir. Und die ist dann abgesprungen aus gesundheitlichen Gründen und Claudia hat ganz dringend eine gesucht. Sie wollte dieses Mädchen auch nicht und hat glaube ich an irgendwie Thorsten entschieden, Thorsten Berger, unser Produzent und Songwriter und Texter und was auch immer. Die beiden waren damals ein Pärchen, die haben dann eine Produktionsfirma gegründet und sie ist in der Nacht losgegangen, bevor sie losgegangen ist, hat sie Thorsten angeguckt oder Berger angeguckt und hat gesagt, heute Nacht finde ich die Richtige. Und dann am nächsten, ich sollte dann um 10 Uhr in Dortmund sein. Ich war, glaube ich, aber erst um 6 Uhr morgens zu Hause. Und wie wir uns ja alle kennen, war ich natürlich um 10 Uhr morgens noch auf meiner Couch. Schlafend, tief schlafend. Und dann klingelte mein Telefon. Damals hatten wir noch Hausanschluss. Ich weiß noch, wie mein Telefon aussah. Es war so wie so ein Malkasten. Das waren so die neuen, modernen Telefone. Das war total lustig. Meine ganze Wohnung sah aus wie ein Malkasten. Und dann ging ich dran, nach dem dritten Mal klingeln, anrufen. Ich sage, ja, was ist denn? Und sie sagt, ja, wo bist du denn? Ich sage, im Bett, wo man dann um die Uhrzeit ist. Und sie sagt, nein, ich bin's, Claudia, du weißt doch, wegen der Band und so. Und ich sage, ach. Sie so, nee, wirklich, komm, die Mädels hol ich ab. Ich sag, du, ich habe gerade mal 100 Mark verdient heute Nacht irgendwie. Ich gebe doch jetzt nicht schon wieder 15 Mark aus, um nach Dortmund zu fahren um 15. Das kriegst du alles bezahlt. Komm einfach. Okay. Ich sag, pass auf, ich mache mich fertig, ich rufe dich an, wenn ich weiß, wann der nächste Zug kommt. Und dann bin ich dahin, dann haben mich Lee und Ricky abgeholt in Dortmund. Und das war auf der Brückstraße. Brückstraße war so die coole Straße, aber wo auch die ganzen Junkies rumhingen. Und damals gab es Homeboy. Kannst du dich noch an Homeboy-Klamotten erinnern?
Ja, klar, ich hab Homeboy, natürlich. So, auf ein Prodigy-Konzert in einem Homeboy-Anzug.
Hey, oh Baby. Und das Schlimmste war, dann komme ich da an und die gehen mit mir in die Boutique, die einfach nur sehe, Homeboy-Laden. Ich denke, was soll das jetzt? Boutique Homeboy. Und lauf dann die Treppen hoch, alles irgendwie vollgesprayt, aber es war halt Homeboy. Ja, also es war halt so nicht... Naja gut, ich dann da rein, stehe in der Boutique, ich sag, was soll das, wo ist das Studio? Dachte schon, super Verarsch. Mhm. Dahinter, dahinter. Und dann bin ich durchs Büro vom Homeboy-Laden und dann ging die Tür auf. Und da saß da Burger. Und jegliche Ängste waren verflogen. Da saß wirklich ein Kartoffel-Afro, haben wir das genannt, weil er groß, der ganz viele blonde Haare hatte, die alle so abstanden, aber keine Locke, aber alle so abstanden. Und mit 2 Aschenbecher auf dem Mischpult, die beide voll waren und eine Kippe im Mund. Und das sah schon sehr künstlerisch aus. Also das sah nicht so, und der sah auch nicht aus, als würde er mich jetzt gleich umbringen oder vergewaltigen. Und dann bin ich da rein und dann sollte ich dann irgendwas singen. Da habe ich Conny Kramer gesungen, weil ich überhaupt gar keine Lieder auswendig konnte. Das interessierte mich doch überhaupt.
Conny Kramer.
Conny Kramer.
Am Tag, als Conny Kramer starb.
Das war das einzige Lied, was ich auswendig kannte, weil ich immer auf dem Reiterhof war und wir das immer gesungen haben, am Lagerfeuer, schön mit Gitarre. Und der hat mich auch angeguckt und gesagt, was soll das jetzt irgendwie? Und dann habe ich nochmal die Sabrina Settler-Nummer gemacht und dann hat er mir einen Text gegeben und dann sagt er so, pass auf, wir melden dich uns bei dir. Ich sag, war das jetzt ein Casting? Ich habe mich da gar nicht angemeldet. Mir das Geld gegeben, wir waren noch ein Döner essen und dann bin ich nach Hause gefahren. Das war kurz vor meinem Geburtstag, kurz vor meinem 19. oder 20. Geburtstag. 19. 20. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch wurscht. Und auf jeden Fall, ja. 3 Tage später gab es den Anruf, ob ich einen Vertrag unterschreiben möchte. Und habe ich gesagt, also schlimmer kann es nicht werden.
Und du wusstest da schon, worum es geht konkret? Also du wusstest schon, dass es
ein Bandprojekt. Also ich wusste, dass es eine Girlband gibt. Und das, ja, klar, es gab ja auch schon 3 Songs, die standen. Also ich finde, die Scheiße stand schon. Was stand denn noch? Ich will doch nur das eine. Ich will einen Mann stand schon. Nee, die beiden standen. Das war's. Und und dann haben wir angefangen, Songs zu schreiben. Also wir haben geredet, Burger hat geschrieben. Also wir haben unser ganzes Leben ausgepackt. Hm. Mehr gesagt, dann gab es noch halt die Nummer mit dem Vertrag. Mein Vater fand das natürlich alles nicht so toll. Und irgendwann kam ich dann mit diesem Vertrag nach Hause und habe gesagt, sag mal, kannst du den mal durchlesen für mich oder können wir zum Anwalt gehen? Irgendwie, ich habe hier so einen Künstlervertrag, so ganz dick. Also könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich sag jetzt mal so 10 Zentimeter. Okay, 14.
Ja, Zentimeter macht keine nicht gut aus.
Nee, so. Ich nicht. Du bist so blöd. Und auf jeden Fall sagte mein Vater, nee, du gehst zurück zur Schule, hier wird nichts unterschrieben. Da habe ich den angeguckt und gesagt, guck mal, was ich kann, ich bin 19. Habe einen Stift rausgehabt, das Ding unterschrieben, abgeschickt, Feierabend.
Hast gar nicht gelesen.
Ach, weil ich habe angefangen, das zu lesen, aber das verstehst ja kein Wort.
Hast du es bereut, dass du einfach unterschrieben hast?
Ich glaube, man soll nichts bereuen.
Okay.
Also es war alles okay. Also es hätte viel schlimmer sein können. Right. Es war auch völlig okay. Ich glaube, zu der Zeit war das auch okay. Also dann gab es ganz viele Menschen, die sagen, natürlich war es alles scheiße. Und dann haben andere gesagt, das war okay. Und das, weißt du was, das weiß ich bis heute nicht. Es ist mir auch egal. Hm. Weil es ist, ich glaube, Dinge, die sind ja so. Right. So, fertig. Unterschrieben ist unterschrieben. Und und dann ging's los. Und dann haben wir in Dortmund im Studio gesessen und haben Songs geschrieben.
Ich habe natürlich mehrere Interviews auch gelesen in der Vorbereitung. Und da stellt sich immer wieder raus, dass Claudia und dieser, wie heißt er?
Thorsten. Burger.
Dass die quasi
Burger.
So die...
Nennen wir Burger, er hasst Thorsten.
Burger. Ja. Dass Claudia und Burger quasi das Image sich ausgedacht haben und entworfen haben. Also die haben sich quasi überlegt, wir brauchen diese Art von Band, wir brauchen diese Art von Musik, wir brauchen diese Art von Message und euch dann gecastet haben. So mehr oder weniger.
Wir wurden nicht gecastet, wir wurden tatsächlich von der Straße weg.
Right, aber die haben euch quasi ausgesucht.
Ja, ja, die haben es gesehen, ausgesucht, ja.
Rollen zu besetzen. Ich habe aber, also weil ich dich halt auch schon gut kenne, immer das Gefühl, dass es, also dass halt sehr viel von euch da tatsächlich drinsteckt. Also dass es jetzt nicht so ist, dass die einfach euch ein Image aufgeklebt haben, sondern das ist ja schon, das wart ja ihr, die haben es nur verpackt. Ist das richtig?
Genau, also im Prinzip, also was die wollten, waren einfach starke Mädchen. Also die haben einfach gesagt, es ist an der Zeit, da ist einfach eine Bewegung, da passiert jetzt was. Mhm. Ja, also ich meine, das hat man ja auch in Viva gesehen und MTV damals, da kamen so die Girlie-Nummer.
Die Girlies, ja.
So, und es gab jetzt schon zwei, drei Sachen hier irgendwie, wie hieß denn die, ach, ich kann mir ja keinen Namen merken, das ist schrecklich. Und ich hab euch alle lieb, ich habe euch alle auch
nicht vergessen. Ach, Lucy Electric
zum Beispiel, ja. Also das fing ja so, es ging ja immer mehr in die Richtung, dass Mädels jetzt mal einfach so anfangen, ihren Mund aufmachen. Aber eben sehr nett. Es war immer alles noch sehr nett.
Right.
Und
ihr wart ja lange vor den Spice Girls, ne? Also ihr wart ja, Vorreiter.
Ein Jahr vorher. Ja. Fast ein Jahr vorher.
Right.
Und ich habe auch mal gehört, angeblich hätte sich das schon so angemacht, also diese, meine Tochter, Entschuldigung.
Schatzi, kein Problem. Lass weiterlaufen. Ja. Kümmere dich kurz. Okay.
Genau.
So. Du hast gerade erzählt, dass die Spice Girls quasi auch ein bisschen bei euch abgeguckt haben.
Ja, ich glaube, dass die Mischung, diese unterschiedlichen Mädchencharaktere zusammenzustellen. Hm. Und ich fand das damals schon scheiße. Diese frechen Mädchen.
Right.
Wir waren nicht frech. Die Mädels waren ja so. Unsere Generation, also das Wort Feminismus natürlich schon vorher mal gehört, ja, aber mich damit auch nie auseinandergesetzt. Mhm. Als Hauptschülerin macht man sowas nicht, nein, Quatsch. Aber es spielte keine Rolle. Mhm. Es spielte vielleicht noch eine Rolle in den 80ern. Die in den 80ern schon so, wie mein Bruder, der 4 Jahre älter ist als ich und so, die haben sich damit, glaube ich, mehr auseinandergesetzt. Ich konnte einfach so da durchrutschen und schon allein wegen meinen Eltern. Das gab es in meiner Erziehung nicht. Also bei uns gab es nie den Satz, das kannst du nicht werden oder das kannst du nicht machen, weil du ein Mädchen bist.
Right. Wie wart ihr denn als Team? Also bevor das Ganze jetzt losging, bevor der große Fame kam, wir waren ja gerade bei der Songwriting-Phase und so, habt ihr sofort als Team geklickt? Wart ihr sofort auch befreundet oder hat das eine Weile gedauert?
Nee, total. Also das geht ja bei mir auch mal ganz schnell. Ich verliebe mich ja in Menschen.
Right.
Und ich habe mich gleich in alle verliebt. Also ich habe mich insbesondere extrem in Lee verliebt, weil die mir höchstwahrscheinlich am ähnlichsten war, vom Charakter her. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob mir einer näher stand. Also Claudia stand mir sehr nah und wir waren uns sehr ähnlich, auch in der Art und Weise, wie wir groß geworden sind. Einfach. Hm. Weil Claudia kam so mehr oder weniger, waren wir fast den gleichen Background. Nur, dass sie halt 10 Jahre älter ist als ich. So, und daher, also wir sind ja auch bis heute noch so. Also ist bis heute noch, also wenn ich Managerin sage, finde ich das total bescheuert, weil brauche ich eigentlich gar keine Managerin mehr. Aber sie managt mich, wenn irgendwelche Anfragen kommen und so, kümmert sie sich immer noch weiter drum. Und sie ist auch ein bisschen mein Engel, weil sie mich halt auch aufgefangen hat in der Zeit, als es mir dann ganz schlecht ging. Mhm. Als ich dann geschrien habe, so, jetzt brauche ich Hilfe, jetzt kann ich nicht. Mhm. Also das schaffe ich nicht alleine. Und wir haben ein paar Jahre nach Diktatur nicht mehr miteinander geredet und sind seit 2008, 2009, ich glaube, ich bin das erste Mal 2008 oder 2007 oder irgendwie sowas dahin geflogen, haben uns wieder gesehen in Mallorca, haben dann sporadisch Kontakt gehabt und dann seit kurz vorm Dschungel. Dann kam wieder eine Anfrage aus dem Dschungel und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, wenn du das mit mir machst, mache ich das, sonst mache ich das nicht.
Right.
Und seitdem ist es halt so.
Nimm uns mal mit in die Zeit, also ihr habt quasi an den Songs gearbeitet, ihr habt geschrieben, ihr wart wahrscheinlich im Studio und habt aufgenommen, ihr seid zusammengewachsen als Team. Der Moment des Durchbruchs, also so, erste Single war was?
Ich finde dich scheiße.
Erste Single war Ich finde dich scheiße.
Videodreh, komplett Katastrophe.
Why?
Streit mit Lee, ich und Lee ausgestritten. Lee ist nicht gekommen. Die ist dann nachts im Nacht- und Nebel-Aktion mit ihrem Mann damals. Und das Mädel, was den Streit verursacht hat, die bei mir gewohnt hat, wieder, ich adoptiere ja immer alle. Die da bei mir gewohnt hat, die hat sich dazwischen gestellt, hat irgendeinen Scheiß erzählt, keine Ahnung, hin und her. Und dann Lee und ich haben beim, ich finde die Scheiße drehen, nicht miteinander gesprochen. Wir haben uns fast geprügelt, aber wir haben nicht miteinander gesprochen. Und es war alles Schwachsinn. Also das war dann Lee dann irgendwann auch klar, dass das alles Schwachsinn war. Und es war trotzdem mega Videodreh. Also ich meine, aber Lee kam erst mal ein paar Stunden später. Die war nicht im Flieger. Also das war schon mal so, wie,
was machen wir Malle, jetzt? Oder?
Wie ersetzen wir die? Das in Wien. Wir haben alle Videos in Wien gedreht. Okay. Alles mit Doro und alles in Wien.
Oh Gott, Doro. Ja. Doro, muss man dazu sagen, ist eine alte Produktionsfirma, die damals alles gemacht hat für Viva und MTV. Sehr schlechte Gagen gezahlt hat und so. Also für die Leute, die mitgearbeitet haben.
Die da vielleicht mitgearbeitet haben, aber ja. Ansonsten alle mega Videos gemacht haben. Ja. Damals die Queen-Tour gemacht und. Also die haben ganz viel große Sachen gemacht. Ja. Also auch. Naja, und dann ging es los. Und dann haben wir das Video gedreht und dann hat man sich, aber man fühlt sich, also weißt du, das ist so unreal. Also es ist so, dass du kommst dahin. Und für mich war das aber alles, als wäre das, so muss das sein. Also hier gehöre ich hin. Also das war überhaupt nicht, ich habe mir gar keine Fragen gestellt. Es war völlig logisch, dass das mein Beruf ist. Ich wusste ja nie, was ich werden wollte. Weiß ich bis heute noch nicht. Übrigens 46. Wir hatten die Diskussion, glaube ich, schon in ein paar Nächten in Berlin. Ich weiß bis heute nicht, was ich werden möchte. Das war einfach mein Ding.
Wenn aber du eben mal groß nicht, bist.
Wenn ich mal groß bin, gehe ich wieder auf die Bühne. Es geht mir überhaupt nicht ums Bekanntsein und Star sein und viel Geld verdienen oder so, sondern wirklich dieses Leben, dieses Rumreisen, dieses frei sein, dieses sagen können, was man will, immer in so Familiengruppen zu sein, weil das fühlt sich ja immer an wie eine kleine Familie. Du weißt das ja selber durch deinen Job. Das ist, man wächst so schnell sehr eng zusammen, auch wenn man sich danach Jahre nicht mehr sieht und vielleicht auch gar nicht mehr danach unbedingt telefoniert oder so. Aber wenn man sich dann wieder trifft, ist es als ist es so. Das ist, das mochte ich total. Und ja, und einfach kreativ arbeiten. So, also mit allem, weil Musik ist ja nicht nur Musik, sondern es ist auch Mode, das ist auch Trend sein, es ist auch weltoffen sein, es ist auch sich über bestimmte Sachen überhaupt keine Gedanken zu machen, weil das einfach das gehört, also das, du wirst immer nur eingefangen, wenn du wieder ins normale Leben zurückkommst, ja. Also wenn du dann wieder bei der Familie sitzt oder mit Freunden und dann kommen da auf einmal Themen und du denkst, hä, worüber reden wir eigentlich?
Ja. Warum reden wir nicht über mich?
Ja, nicht unbedingt, aber was ist das für ein Schwachsinn?
Ja, irgendwie
so. Also Kurzsichtigkeit und so, damit kann ich alles nichts anfangen. Right. Das ist halt so. Und und dann ging es so weiter. Und dann kam die Nummer raus und dann wollte uns keiner spielen. Weil Scheiße hat man ja einfach mal nicht gesagt vor TikTok.
Es gab, ich habe das in einem Interview gelesen, es gab Bemühungen der Plattenfirma, die Single umzuändern in, wie war der Name? Ich finde dich super. Ich finde dich klasse.
Ich finde dich klasse. Wow. Ganz toll.
Also so eine
Klasse, sag mal ernsthaft.
So eine kleine süße Mädchennummer. Ich finde dich super.
Ja, also den wäre auch viel lieber, also am Anfang wäre es den, glaube ich, ganz viel lieber gewesen, wenn wir Blümchen gewesen wären. Also, right. Weißt du, ganz liebe, nette Mädchen, die ein bisschen frech angezogen sind, damit es ein bisschen so, weißt du, aber trotzdem noch so die
bisschen Stellung bauchfrei, halt, also, Plateaus und eine G-Shock. Hi.
Wir schaffen es noch in die Hitparade, weißt du, so ungefähr. Und da haben wir dann gesagt, nö, das macht ja keinen Sinn. Also,
das finde ich spannend, weil das war ja wirklich, also damals schon, ich meine, ne, wir reden heute, weil 2021 ist ganz anders natürlich über Feminismus und wir reden auch über Rassismus ganz anders und wir reden über alte weiße Männer in Machtpositionen ganz anders. Aber das war halt damals ein komplettes, also die komplette Entertainment-Industrie, ob das jetzt Redakteure waren bei Zeitungen oder Radio-Jockeys oder Leute bei der Plattenfirma, alles ältere weiße Männer, die sich angepisst gefühlt haben von drei schwarzen Mädels, die da...
Vier, weil es gab ja noch Claudia. Also right. Claudia war das Management. Also die mussten ja immer mit Frauen umgehen.
Right.
Also und Claudia war nicht mal so eine Frau, so die du mal eben so...
Nö. Und Mäuschen, aber, ne, weißt du? Also niemand, der sich was sagen lassen will. Niemand, der sich sagen lassen will, wir wissen es aber besser und macht doch mal auf süß, weil das gefällt uns besser, das können wir besser verdauen, das können wir besser schlucken. Nö. So. Nö. Und die waren angepisst, dass ihr euch nicht habt morphen lassen und formen lassen von denen und dann wollte man euch einfach nicht spielen und nicht zeigen. Nicht
genau, ja, und vor allen Dingen, ich finde die scheiße, also jetzt kommen drei Mischlingsmädchen mit viel, also viel Farbe, mit Fäkalsprache. Ich finde, als ich das erste Mal das Wort gehört habe, bin ich tot umgefallen.
Und
aber
Jungs dürfen alles, ne?
Gar kein Problem.
Gar keine Frage.
Also weißt du so, Schimanski durfte schon Scheiße sagen. Natürlich. Das war auch der Einzige, der Scheiße gesagt hat. Also auch im ZDF und ARD. Weißt du, so, das, also, aber wir, das waren halt einfach, dann hieß es ja auch, Also wir waren Ghetto-Mädchen. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Ich war so weit weg vom Ghetto.
Right.
So weit, das kann sich gar keiner vorstellen. Das kann sich nur wirklich keiner vorstellen. Und auch Ricky war ein ganz gut behütetes Mädchen. Und Lee, das war auch kein Ghetto-Mädchen. Das war einfach ein Mädel, die mit der Mama groß geworden ist, alleinerziehend, die Krankenschwester war. Also ich meine, Ghetto ist dann halt echt nochmal bisschen anders. Wir wollten vielleicht ein bisschen Ghetto sein, aber wir waren kein Ghetto.
Nee, aber ich meine, die Herleitung bei denen war halt irgendwie, okay, ihr seid halb schwarz, ihr müsst aus der Gosse kommen.
So, ist und dann machen wir auch noch Rap-Musik, Rap-Musik, verstehst du, wir rappen. Das ist natürlich, das war, auch das hat man am Anfang, weil wir so vollbeladen waren mit so viel Neuem, dass man darauf erstmal gar nicht reagiert hat. Und man hat auch ganz viel von uns ferngehalten. Also Claudia hat immer, auch Burger, haben immer versucht, alles von uns fernzuhalten, was natürlich auch Stimmung machen würde, ja. Mhm. Und wir waren ja nicht so kontrollierbar. Also wir waren schon kontrollierbar wir haben auch Interviewtraining gehabt, so wie alle anderen Bands auch, von den Backstreet Boys bis Britney Spears. Ich meine, die Amerikaner brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Es gibt kein Wort, was nicht vorher abgesprochen ist, was die irgendwie raushauen. Was bei uns jetzt nicht so war, sondern wir haben echt Interviewtraining gemacht und so von wegen Mädels, ne, und schön Ball flach halten und so. Und die hat einfach, das Interviewtraining lief dann eigentlich eher so ab, dass Claudia einfach im Dauerapparat immer das Gleiche als wiederholt hat. So, damit sich das einmal im Unterbewusstsein festhält. Also leicht manipuliert schon, aber im guten Sinne, ja.
Ich habe das jetzt gerade, also die ganze Britney Spears-Diskussion, das brennt natürlich gerade heiß. Und ich weiß nicht, ob du Framing Britney Spears schon geschaut hast, diese
Doku.
Und ich fand es unfassbar und unerträglich eigentlich, das aus heutiger Sicht nochmal zu sehen, mit was für sexistischen Wichsern, die sich rumschlagen mussten in Interviews, die wirklich, also alte Männer, die vor ihr sitzen und die sie also ohne auch gecheckt zu werden, ohne dass irgendjemand sagt, Alter, das kannst du dir nicht fragen, die ist 17, über ihre Oberweite sprechen, die sprechen
17,
über ihre Brüste.
15!
Und ob sie noch Jungfrau ist oder nicht und so, wo du denkst, hä?
Und ich möchte gar nicht wissen, was da hinter den Kulissen passiert ist.
Right. Aber wie war das für euch? Ich meine, das ist jetzt, ne? Britney ist jetzt ein Extrembeispiel.
Das ist bei uns jetzt nicht so gewesen.
Das gab es bei euch nicht.
Nee, weil wir waren, glaube ich, also ich weiß gar nicht, wann haben wir uns das erste Mal so richtig angezogen? Ich glaube zum Echo. Ich glaube, da sind dann so bei einigen Leuten so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Also, weil wir ja wirklich oft irgendwie in Baggies und, ja, was heißt speziell, aber zu der Zeit halt ganz normal rumgelaufen sind. Aber wir waren ja
was
halt
man halt
jetzt
so getragen
nicht,
hat.
Man hat uns ja eben nicht angezogen wie Britney Spears. Darum ging es gar nicht. Also Ricky hat schon immer so ein bisschen die sexy Seite abgearbeitet, weil die war ja auch einfach sexy. Mhm. Also die mochte das auch. Ja, also ich war so die Mischung zwischen Lee und Ricky. Ich mochte zwischendurch immer sehr sexy und dann aber trotzdem gemütlich. Mhm. Lee war musikalisch schon die Leadsängerin, wenn du das so möchtest. Ich war in Interviews so die
Dominante.
Die Dominante. Harte Gründe. Und Ricky hat tatsächlich die Mädchenseite abgearbeitet. Mhm. Also das hört sich so doof an, aber es ist ja tatsächlich so. Wenn man es jetzt, früher haben wir das überhaupt nicht so gesehen, wenn man jetzt mal ganz klar das irgendwie reduziert, ist es halt so. Jeder hat so seinen Part. Und das war bei uns nicht so. Also es kam dann schon so, dass die Jungs dann angefangen haben zu gucken. Also vor allem die Backstreet Boys, die haben dann schon ganz gerne geguckt. Also wir waren ganz oft mit denen unterwegs. Mhm. aber wie gesagt, und ich glaube, wir waren so zwischen, wir waren halt noch nicht richtig Fleisch, nicht richtig Frau, aber wir waren halt noch nicht ganz Frau. Ja, also wir waren noch immer das ging so beim zweiten Album los, als wir dann auch die Max gemacht haben. Da haben wir ein mega
Das war sexy dann, ne?
Gemacht. Das war sehr sexy. Das war dann schon so. Dann hat man dann so gesagt, was kommt denn jetzt? Mhm. Und ich glaube, wenn Tic-Tac-Toe sich ein bisschen weitergehalten hätte, wäre das, glaube ich, sehr interessant geworden. Mhm. Aber Gott, es ist halt so, wie es ist. Aber mit solchen Sachen mussten wir uns gar nicht so rumkämpfen. Worüber wir uns rumkämpfen mussten, und das fing dann an bei den Skandalen. Also eigentlich hat uns das auch keiner gegönnt. Das darf man auch nicht vergessen. Auch in dieser ganzen Hip-Hop- und Web-Szene nicht. Weil wir waren ja Pop. Ja, also waren wir nicht. In Deutschland ist es leider gerade zu der Zeit echt extrem. Eurodance war Eurodance, Hip-Hop war Hip-Hop und die Hip-Hopper, auch jetzt noch, finde ich, stellen sich echt gerne über ein bisschen so ein bisschen, also wenn du nicht ein real Hip-Hopper bist und nicht der Einzige,
wenn du nicht wirklich von der Straße kommst.
Und nee, die kommen ja alle meistens gar nicht von der Straße. Also das
nee, aber das ist ja auch ein Ding, was, sure, aber das ist ja auch Bushido und so. Aber das war ja auch das Problem bei En Vogue zum Beispiel. Ne? En Vogue waren ja auch eine in Anführungsstrichen gecastete Girlband und die dieses Stigma nie ablegen konnten. Ja, so, die wurden nicht ernst genommen. Und ich meine, hallo, wie krass die gesungen haben, wie geil die waren.
Ja, aber TLC, Salt and Pepper, das ist alles zusammengewürfelt. Right. Die Amerikaner arbeiten seit 100 Jahren so. Da geht es nicht darum, irgendwie. Wenn es da mal eine Band gab, weil sie so waren, dann ist das okay. Aber der Großteil von denen wurden gemacht.
Right.
Von ich habe gar keine Ahnung, wer da, Destiny's Child und. Das ist ja alles. Die haben das dann zusammen gemacht, aber die anderen Mädels zu Destiny's Child sind auch gecastet worden. Right. Warum sind nur zwei übergeblieben?
Naja, es war Beyoncés Familie, die das Ganze gecastet hat, insofern halt.
Ja, aber halt der Rest hatte ja nichts zu sagen.
Ja.
Und Kelly Rowland hat sich einfach, die war gut eingegliedert in der Familie, sagen wir mal so, von Frau Knowles. So. Und das ist, der Rest ist gecastet und deswegen, ich muss immer lachen, auch die ganzen Rapper und so, die arbeiten ganz anders zusammen. Mhm. Wenn da ein anderer einen geilen Text schreibt und der eine einen guten Song schreibt, es gibt Gründe, warum es Songwriter gibt. Mhm. Und es gibt auch Gründe, warum es Komponisten gibt und. Michael Jackson hat, ich meine, überleg mal, wie der komponiert hat, der hat dacht seinen Komponisten angerufen und hat ihm vorgesummt, was er gerne hätte.
Quincy.
So, das ist, und die, in Deutschland musst du jetzt auf einmal, real heißt jetzt, wenn du alles selber machst.
Right. Und wenn du dich
von Kindesbeinen kennst. Deswegen gibt es auch ganz viel und, Schlechtes davon. Und eben, darum ist England England und Amerika Amerika und Deutschland oder Europa Europa. Ich sehe das auch in Frankreich. In Frankreich arbeiten Künstler zusammen. Mhm. So viel zusammen. Ich musste mich immer mit diesem, das ist doch nicht real, das ist Plastik und das ist dieses und jenes. Und da denke ich, Alter, Tic-Tac-Toe war so viel realer als fast alles, was bis dato da war.
Ja.
Weil wir tatsächlich ganz ehrlich über unser Leben gesprochen haben und wo wir herkamen und wie wir uns gefühlt haben und wie wir uns gesehen haben. Und ja, klar, wir wurden zusammengestellt. Ja, man hat auch Texte für uns geschrieben, aber es gibt keinen Text, wo ich nicht dabei war.
Right. Lass uns da mal einsteigen, weil das finde ich einen wahnsinnig spannenden Punkt. Ich glaube nicht, dass euch und korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube nicht, dass euch damals schon klar war, wie viel Identifikationsfläche ihr wart oder wie wichtig ihr wart zu der damaligen Zeit.
Überall.
Weil, also wir reden jetzt nicht nur, in Anführungsstrichen nur, von braunen Kindern oder schwarzen Kindern, die zum allerersten Mal jemanden auf einer deutschen Bildfläche, auf dem deutschen Markt gesehen haben, der wie sie war. Ne, zum ersten Mal eine Identifikationsfigur in der deutschen Popkultur, die selber auch braun oder schwarz sind, sondern ganz viele junge Mädchen, die zum ersten Mal jemanden gesehen haben, wo sie auch gesehen haben, ach, die kommen alle aus Deutschland und die zeigen mir auch, ich muss mir nichts gefallen lassen, ich muss die Scheiße nicht mitmachen, ich muss nicht den Männern hinterher laufen und verliebt sein und verliebt tun, sondern
und
ich darf auch sagen,
irgendwie, wenn Scheiße. Du kein Gummi nimmst, dann kannst du nach Hause gehen.
Genau, dann fick dich mal. Und auch, und das ist natürlich auch hier in diesem Podcast nicht zu unterschätzen, für die Gays, so für die queeren Kids, weil auch da, also dieses Element, total, was du vorhin beschrieben hast, also ne, das Anders in Anführungsstrichen, die Andersartigkeit in Anführungsstrichen, wie du es gesagt hast, dieses Othering hat uns ja auch alle betroffen. Und da wart ihr auch, man hat euch gesehen auf dem Bildschirm und hat zum allerersten Mal auf dem deutschen Markt jemanden gesehen, der auch in dieser Art geothert worden ist, wie ihr ja alle seid, was ja da später auch, da kommen wir noch zu, von der Presse zelebriert worden ist. Und ne, ihr habt so vielen Kids die Seele gerettet, tatsächlich, glaube ich wirklich. Ihr habt so vielen Kids zum ersten Mal eine Repräsentation gegeben, die visuell war, die erfolgreich war, mit der man sich identifizieren konnte, wo man aufschauen konnte, wo man Hoffnung haben konnte. Aber wie gesagt, ich glaube, es war euch gar nicht klar damals, ne? Ihr konntet das gar nicht wissen.
Also ich fand das, ich rede sehr selten über die anderen beiden, weil ich das immer, ich denke immer, da muss jemand jeder seine eigene Meinung sagen. Aber ich weiß, dass für Lee und mich, wir haben das ja alles für ganz natürlich empfunden, so zu sein. Hm. Und wir haben eigentlich gedacht, dass eigentlich alle so sind. So, völlig normal. Es ging natürlich, umso weiter haben wir es verstanden. Es kam natürlich irgendwann das Thema, also spätestens bei dem ersten Skandal wussten wir, was Sache ist. Und ich habe vorher schon mal irgendwann mal zu Claudia gesagt, ich sag, ist ja schon komisch, wir haben ja jetzt schon Nummer 1 Album und die Single Nummer 1 und haben schon ein paar Platten verkauft und wir sind nie auf dem Bravo-Cover.
Da kam die Weißmädchen
drauf. Sehr merkwürdig. Ne? Na, wir kamen erst nach, beim Skandal. Beim Skandal wurden die Dinger angehalten, als Liesmann gestorben ist. Und wir
Harald, das war der erste Skandal, haben. Von dem du gerade geredet hast? Oder?
Das war der erste Skandal, ja. Bei Warum? Weil da kam ja dann irgendwie, was ist da los und hier und da und dann kam der Tod, also der Tod von Lee und, oder warte mal, also was ist das zweite Skandal? Der erste Skandal? Doch, das war der erste Skandal. Nee, der Tod von Lee kam später. Der Tod vom Ehemann von Lee kam später. Also es ging erstmal um Prostitution und was da so alles so passiert ist. Man hat uns ja die Warum-Nummer erstmal gar nicht abgenommen. Und dann sind die ja tatsächlich angefangen, nach Iserlohn zu fahren und die Geschichte nachzuprüfen. Und da kamen dann schon die ersten Sachen raus. So, und dann kam ja schon von wegen Prostitution und ich habe keine Ahnung, so ein Schwachsinn. Prostitution, Liane ist zu Hause weggelaufen, hat eine Freundin gehabt, die im Bordell gearbeitet hat und war da 2 Wochen da. Hat dann leider auch ein paar dumme Fotos gemacht. Gott, was man eben dann so Schwachsinn macht.
Who didn't?
Whatever. Weißt du, wenn sie das nicht im Bordell gewesen wäre, hätte sie es an irgendeinem Strand auf Ibiza gemacht und hätte einen Stingtanger angehabt. Ich meine, was soll der Scheiß? Ernsthaft, bitte. Ja. Aber es wurde ja auch noch nie jemand so gedisst wie wir.
Right.
Das kam, den war den Ungarn. Kuckuck. Entschuldigung, Sally. Meine Tochter ist gerade reingekommen. Mua. Je viens après. T'as mangé? Okay. Non, ouais. Tu peux rester ici, mais tu dis rien. Und das Ding war halt, dass auch da wir verstanden haben, also dass wir ganz anders behandelt werden. Ganz, ganz anders. Und das fand ich dann sehr unfair, weil dann kam halt dieser erste Skandal und der ja dann auch schon recht groß war, weil dann irgendwie die Prostitution rauskam und alles. Und und ich weiß noch, die Bravo-Redaktion kam dann einer zu Harald Schmidt und da wurden die Bänder angehalten, also das heißt, dass die nicht weiter produziert haben, weil die Ausgabe am nächsten Tag rauskam, um uns dann aufs Cover zu packen. Das musst du dir mal vorstellen. Da war schon Warum Nummer 1, da war schon das neue Album Nummer 1, also wir hatten 2 Nummer 1 Alben, 2 Nummer 1 Single. Wir haben das, ich meine, wir haben ja schon über 1 Million von dem ersten Album verkauft. Right. Ich meine, es wird ja auch immer gesagt, also ich liebe es auch, dass nie die richtige Zahl von unseren Verkäufen genannt wird.
Also
wir
bei sind mir immer steht so bei 3 Millionen Alben in 18 Monaten, habe ich gelesen. Das ist falsch.
Also wir haben insgesamt mit Singles und Alben und Deutschland, Österreich, Schweiz haben wir 7 Millionen Platten verkauft.
Wahnsinn.
Das muss man sich mal vorstellen. Und ich rede hier jetzt wirklich von den ersten Jahren.
Right.
Oder 6,5 Millionen. Damit man mich nicht nachher falsch zitiert, sagen wir mal 6,5 Millionen Platten. Was ja Irrsinn war für einen deutschen Act. So, wir sind tatsächlich, wir hatten 86%igen Wiedererkennungswert. Wir hatten Kanzlerstatus. Die Leute haben uns überall wiedererkannt. Wenn du weißt, wenn man weiß, wenn man ins Taxi steigt irgendwo und die Taxifahrer kennen dich, dann weißt du, du hast es geschafft. Theoretisch, so haben wir das damals genannt. Und es gab tatsächlich so, also heute weiß ich, so viele Erinnerungen. München, Flughafen München. Wir mussten jedes Mal Minimum 1 Stunde vorher am Münchner Flughafen sein. Nur wir wurden ausgezogen.
Ja.
Nicht Claudia. Alles, nicht unsere Securities, nicht, ich meine, wenn wir Drogen geschmuggelt hätten, dann hätten das die Securities gehabt. Nee, wir wurden von oben bis unten jedes Mal, und immer ich weiß auch gar nicht warum, ich glaube, weil man mich so schlecht einschätzen konnte. Das ist, ich bin bei Gucci, ich werde das nie vergessen, in Hamburg, kurz vorm Echo, wir haben im Marriott gegenüber gewohnt, da war der Gucci-Laden. Und ich ging da irgendwann morgens rein in völlig, also wirklich Schlabberlook, ja. Also irgendwie, keine Ahnung, eine Nike-Jogginghose, eine Hälfte hochgekrempelt, irgendwelche Turnschuhe, Cappy auf. So wie man bei normalerweise höchstwahrscheinlich bei Gucci nicht einkaufen geht. Wäre aber höchstwahrscheinlich völlig egal gewesen, wenn ich jetzt irgendwie so Supermarken angehabt hätte dann, oder eine andere Hautfarbe. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn ich eine andere Hautfarbe gehabt hätte. Und nicht unbedingt türkisch oder sonst was.
Wärst du Claudia Effenberg gewesen im Schlabberlock, wäre es kein Problem gewesen.
Wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Und dann ging ich da rein und suchen ein Oberteil, weil mir ein Oberteil fehlte. Und da sagt auf einmal, und ich drehe mich um, ich merkte, dass die Alte immer hinter mir stand. Immer, die Verkäuferin, immer hinten, schön am Nacken, so. Und ich denke schon so, was hat die denn, ne? Und auf einmal drehe ich mich um und sage, was kostet denn das Teil? Und dann sagt sie, teuer. Ich bin gerade wach geworden. Ich war noch, ich weiß es, ich muss, ich, oh, ich war gar nicht in der Stimmung. Ich war überhaupt nicht in der Stimmung. Und ich so, teuer? Ich sag, ich bin bei Gucci. Ist mir klar, dass es teuer ist. Ich sag, wie teuer? Das war meine Frage. Ich sag, es ging nie darum. Sehr teuer. Dann macht diese blöde Bratze tatsächlich, sagt, guck mich an, ganz schnippisch. So ist von wegen, kannst du dir sowieso nicht kaufen. Und wenn ich jetzt gucken gehe, willst du dir dann nur ein anderes Teil einstecken. So. Und dann habe ich die angeguckt, da habe ich gesagt, ist das jetzt ihr Ernst? Und ich sage, gibt es hier auch einen Geschäftsführer? Ja, ich sage, weißt du was, habe das Ding da hingeschmissen, bin rausgegangen aus dem Laden. Ich war so sauer. Bin nebenan zu, ich habe keine Ahnung, andere Marke, gelaufen da rein. Und das war wirklich die Pretty Nummer.
Ich wollte gerade sagen, Pretty Woman.
Da habe ich nicht nur ein Teil gekauft, da habe ich dann richtig eingekauft. Bin wieder in den Laden reingegangen und gesagt, jetzt möchte ich doch gerne den Geschäftsführer sprechen. Die guckt mich an, der Geschäftsführer kommt. Ich sag, wissen Sie was? Ich sag, sehen Sie, was ich hier alles gerade gekauft habe?
Sie kriegen das sicher Provision. Blöder
ich
Fehler,
sag,
wirklich blöd.
Kriegt sie nicht als Provision? Ihr Laden hat gerade wegen Ihnen 1500 Mark miese gemacht. Weil das Oberteil, was ich gerne gehabt hätte, teuer war. Herzlichen Dank, auf Wiedersehen. Und er so, aber Sie sind doch die von Tic-Tac-Toe. Und die Alte, Tic-Tac-Toe.
In diesem Laden kaufe ich nicht.
In dem Laden. Ich sag, solange diese Person hier, nee, das ging gar nicht um den Laden. Ich sag, solange diese Person hier arbeitet, werde ich hier nie wieder was kaufen. Und bin rausgegangen. Und das war's. Und das musste ich machen. Ich war so wütend. Und das war, ich bin ja wirklich eigentlich nicht so, aber es hat mich so angekotzt. Am liebsten hätte ich wusste, ich habe auch 1000 Sachen gekauft, die ich gar nicht hätte kaufen sollen. Aber ja, habe ich trotzdem gemacht. Naja, und so ging das dann eigentlich immer weiter. Und ich habe dann irgendwann verstanden, dass es dann schon wichtig war, dass alles schwarz auf unser Konzert gekommen ist, zum Beispiel in Köln. Als wir dann die Live-Tour gemacht haben, hat ja auch keiner damit gerechnet. Mhm. Die haben ja uns ja immer vorgeworfen, wir machen nur Playback und hier und da. Du konntest in den größten Sendungen eigentlich nur Playback machen und der Sound war scheiße. Da konnte da sind die besten Sänger, außer wenn du bei Wetten, das war's, war, wenn du bei so Dom live aufgetreten bist, war leider der Sound immer beschissener als der von den anderen. Weil alle anderen Dance-Acts, die da rumgehüpft sind, immer Playback gemacht haben.
Weil es meistens auch nicht die eigenen Stimmen waren.
So, und wenn dann die anderen kamen, wie Beginners und so, die haben dann da rumgehüpft, das hörte sich einfach nicht gut an. Nicht, weil die nicht gut waren, sondern weil du den Unterschied so extrem hattest. Und das haben wir dann nicht gemacht, warum auch? Und dann haben wir die erste Live-Tour geplant. Und die erste Live-Tour, das darf man ja auch nicht vergessen, wir hatten eine richtig fette Band. Mhm. Wir hatten wirklich eine richtig fette Band. Damit hat überhaupt gar keiner gerechnet. Und dann eben die Mädels, die eben nicht aus der Szene sind und eben nicht irgendwie schon mit 13 da standen und immer Rapperin werden wollten und was auch immer, haben einfach eine Mördertournee hingelegt. Komplett ausverkauft. Mit dem größten Druck überhaupt. Ich meine, deine allererste Live-Tour, dann stirbt auch noch der Mann von Lee. Das ist ja dann noch, auch noch gekommen. Erst der erste Skandal, dann kommt Lee's, der Tod von Lee's Mann, wo sie dann natürlich komplett runtergemacht worden
ist. Der hat Selbstmord begangen, ne?
Der hat leider Selbstmord begangen, ja. Die hatten sich kurz, ja, was heißt kurz vorher, die hatten sich vorher getrennt, glaube ich ein halbes Jahr oder 8 Monate, und Lee hat nach 8 Wochen, weil sie den nicht mehr gesehen hat und nicht mehr erreicht hat, einen Detektiv tatsächlich engagiert. Mhm. Die hat ja alles gemacht, um ihn zu finden. Das muss man sich mal vorstellen. Da steht ein junges Mädchen, die gerade wirklich ein bisschen aus der Scheiße kam, wenn du so möchtest, ja, also aus schwierigen Verhältnissen vielleicht kam. Ihrem Freund gesagt, wenn ich den Plattenvertrag bekomme, heirate ich dich. Hat sie auch gemacht. Der kam richtig aus der Scheiße. Also der arme Kerl hatte überhaupt gar kein Glück mit seiner Familie. Und dann Schelz, also wir waren bei Tourproben und waren ganz stolz auf uns und hier und keine Ahnung. Und Lee hatte Bauchschmerzen, ist vorher nach Hause gefahren. Man könnte auch sagen, sie hat es im Urin gespürt. Gehabt. Sie hat es gespürt. Kam nach Hause, es klingelt an der Tür, da stehen zwei Polizisten vor der Tür und sagen, ist das hier, bla bla bla, bring eine Uhr mit, wo noch Hautfetzen dran sind, und so, ist das so. Das Mädel ist komplett zusammengebrochen. Dazu stand, dass eine Stunde später die Bildzeitung unten an der Tür stand. Also das ging dann schon los mit, also im kleinen Rahmen, ja. Also Paparazzis haben wir ja nicht wirklich gehabt, also in Deutschland zumindest nicht gelebt zu der Zeit. Aber es stand schon Presse unten vor der Tür. Claudia kam, wie im Film, hinten auf dem Hof gefahren, hinten hochgegangen, das Mädel hinten rausgeschafft, sodass sie hinten auf der Rückbank gelegt. Und dann sind wir abgehauen nach Holland, um das jetzt mal ein bisschen kurz zu machen, sind dann abgehauen nach Holland zu mir, weil ich damals in Holland gewohnt habe, und haben da 2 Wochen uns verkrochen. Und was da für ein Dreck rausgeschaufelt worden ist und für Lügen, die sind nach Iserlohn gefahren mit Geldscheinen RTL, das können die sich auf den Kopf stellen. Ich meine, natürlich kann ich das nicht beweisen, aber ich weiß, dass es so war. Und hier, wer kann was sagen für einen Fuffi? Wenn du in den Teil der Stadt gewesen bist, da hättest du auch mit dem Zehner wedeln können, da hätten sie dir auch alles erzählt. Also hättest du noch nicht mal einen Fuffi rausholen müssen. Und das Mädel wurde beschuldigt, für ihre Karriere das Leben ihres Mannes aufs Spiel gesetzt zu haben. Was für ein Schwachsinn. Jemand, der sich umbringen will, der hat, glaube ich, ganz andere Probleme. Die Frage hat sich überhaupt gar keiner gestellt, hörte sich gut an. Und man hat, ich finde, uns extrem schnell versucht, einfach wirklich kaputt zu machen. Und dann kam die Tour und die hat gesagt, wir machen die Tour. Und die Tour war ein Hammer. Ich meine, wir hatten ja auch Fans, wir hatten und haben immer noch Fans aus Gold, weil die sich einfach dagegen gestellt, weil selbst da haben die Leute sich aufgestellt und haben gesagt, nee, das geht jetzt zu weit, weil es einfach zu weit ging. Jeden Tag Bildzeitung Seite 1.
Das war eine Hexenjagd.
Exklusiv. Das war eine richtige Hetzjagd.
Das war eine richtige Hetzjagd.
Das Mädel, ich meine, was soll das? Bis heute, und ich kann mir auch vorstellen, dass es für Liane bis heute wirklich schwer ist, in deutschen Straßen rumzulaufen. Ich weiß, wenn wir abends ausgegangen sind, Jahre danach, als Nutte beschimpft worden ist und. Das ist hängen geblieben. Natürlich ist das hängen geblieben, weil die diesen Schwachsinn einfach verbreitet haben.
Ich habe einen Podcast gemacht von den Homies, nennen die sich, und da war Nadja Ben-Aissa auch zu Gast. Und es war ein Podcast zum Thema HIV und das war das erste und einzige Mal, dass Nadja darüber gesprochen hat, meines Erachtens nach in der Öffentlichkeit, wie das damals war. Und mir fallen halt diese Parallelen auf, ne? Also diese Hexenjagd, diese zelebrierte Hexenjagd der deutschen weißen Presse, männlich dominierten weißen Presse, an 2 schwarzen oder halbschwarzen
Mädels. Aber da sind auch Frauen bei, macht dir mal keine Sorgen.
Naja, sicher. Aber für mich ist die Hauptantriebskraft ist halt immer das Patriarchat. Hi.
Ja. Ich bin ja, aber halt es hätte auch ein weißes Mädchen, es hätte auch ein anderes Mädel von den No Angels sein können.
Sure, aber ich glaube, es spielt eine Rolle, dass beide schwarz waren. Und ne, dass man sich darauf so eingeschossen hat und sich für die Wahrheit nicht wahnsinnig interessiert hat, sondern eben für die Geschichten, die man spinnen kann.
Genau.
Das Narrativ, das wir treiben können, dass mehr Auflage verkauft, dass mehr Leute skandalisiert, dass mehr Leute aufbringt, gegen die beiden schwarzen Mädchen, die sich was zu Schulden haben kommen lassen, die sexuell ausgeufert
gelebt
sind.
Haben.
So.
Ganz
die
einfach.
Eventuell, ne, und das ist ja in beiden Fällen nicht mal einwandfrei bewiesen, wenn man das überhaupt behaupten kann in diesem Kontext, sich haben was zu Schulden kommen lassen und so. Ich finde eben, dass es da große auch Vergleichbarkeit gibt bei beiden. Und gerade für mich spielt es eine Rolle, dass es schwarze Mädchen waren. So, dass man da ein Exempel auch statuieren wollte in der deutschen Presse.
Also ich glaube, das ist
die haben sich zu weit nach vorne gewagt, jetzt kriegen sie einen drauf.
Also ich glaube tatsächlich, bei Tektatur war es ganz klar so, dass wir also A, schon mal den Mund viel zu weit aufgerissen haben. Ja, also erst waren wir nicht real genug, von wegen, das hat man uns doch nur alles draufgeschrieben. Dann kam warum und dann haben sich alle gedacht, dann kam ja schon mal das erste Mal klar, dass es eigentlich doch nicht so aus der Welt gerissen ist, dass wir schon solche Mädchen sind und dass wir schon unser Leben erzählen. Und das war dann zu viel. Das war dann zu viel Realheit. So, das, und dazu kommt immer wieder ein bisschen Farbe, ein bisschen Aufsässigkeit, ein bisschen viel zu viel Erfolg. Also bei uns weiß ich, dass 3 Mädchen, die kamen, ich meine, Gott sei Dank haben die nur Angels ein bisschen später. Die waren dann schon so ein bisschen, eigentlich schon fast ein bisschen vorbereitet irgendwie. Aber die hatten dann die Paparazzi-Nummer, die wir nicht hatten. Ja, also man hat es dann versucht, aber es gab nicht wirklich, aber wir haben Morddrohungen bekommen. Wir haben, ich meine, die haben da ja auch Leute losgeschossen irgendwie oder freilaufen lassen, die ja wirklich auch gefährlich waren. Also das muss man einfach mal so sagen. Es gab kein Konzert, bevor nicht irgendwie Claudia und das Security-Team, wir hatten übrigens das gleiche Security-Team, die No Angels und ich, wir und die alle Hallen gecheckt haben. Wegen Bomben.
War ja auch die Zeit, wo Arabella Kiesbauer die Briefform bekommen hat. Ne? Also ich meine, das ist schon, ja, das war keine gute Zeit für schwarze Frauen im deutschen Entertainment. Hi.
So, aber da ging es, also da ging es dann natürlich darum, dass die diese ganze Nummer aus Iserlohn dann irgendwie Lee töten wollte, weil sie ja die Schuld an dem Tod des Mannes ist. Weil wenn man solchen Leuten das erzählt, Entschuldigung, die ein bisschen hinterweltlich sind, ja, weil sie, was weiß ich, nicht lange genug zur Schule gegangen sind, denen erzählt, das sehen die zweimal in so einer Sendung von Exklusiv. Die glauben den Schwachsinn ja. Mhm. Ist auch heute noch so. Also ich meine,
ich nenne das strukturelle Gewalt, auch wenn strukturelle Gewalt
ist es auch.
Per
es ist,
Definition aber, was anderes bedeutet.
Aber guck dir
aber
an, was man mit Britney Spears gemacht hat.
Ein kreiertes Narrativ in der Presse, das muss oft genug erzählt werden. Die Leute glauben, dass die Leute nehmen es als Wahrheit an. Seeing is believing. So, das ist die Realität, guck weil ich habe es gelesen.
Weil ich finde zum Beispiel, da können wir jetzt wieder den Zusammenschluss mit Britney Spears machen, weil ich bin da auch gerade sehr dran, weil ich das schon immer, als ich immer schon sehr merkwürdig fand bei dem Mädel und ich habe die ja ein paar Mal auch getroffen und dazu kam, dass als sie sich den Schädel rasiert hat, sie für wahnsinnig erklärt worden ist. Ich meine, das Mädel ist mit 300, die ist zum Starbuck gefahren, da sind man eben 30 Wagen nebenher zurück mitgefahren, Alter, und haben die fotografiert. Wie willst du da bitte schön nicht durchdrehen? Und was mich so ankotzt an der Geschichte ist, sind die Eltern tatsächlich?
Ja.
Weil wenn ich sehe, dass meinem Kind nicht gut geht, dann übernehme ich nicht ihr Leben, aber dann ziehe ich mein Kind raus. Oder wenn ich das machen muss, weil sie es nicht mehr checkt, dann nehme ich sie, aber dann ziehe ich sie raus. Dann mache ich nicht weiter die
Dann schnalle ich ihr nicht die Kandare um und sage, und wir schön weiter anschaffen.
Können wir dann wieder vom weißen, großen, weißen, mächtigen, perversen Mann sprechen, die einfach jemanden das Recht entnehmen, selbstständig zu leben, einer Frau, und da geht's, da sind wir bei Frauen, ja, das Recht entnehmen, aber sie darf keine Kinder mehr gebären, sie darf sich nicht entscheiden, mit wem sie zusammen sein möchte, sie darf nicht entscheiden, welchen Arzt sie haben möchte, geschweige denn Rechtsanwalt sie haben möchte, muss den ganzen Schwachsinn noch bezahlen und ist seit 13 Jahren da drin. Ich meine, 13 Jahre ist echt lang. Und wenn ich 13 Jahre Psychopharmaka in die Birne geschossen bekomme von irgendeinem Arschloch, der möchte, dass ich finanziell für ihn weiter irgendwie I'm a slave for you. Das ist, da muss ich echt ganz stark dran denken. Dann hat man halt leider danach auch ein bisschen einen am Kopf. Right. Oder ist
für mich war aber das Kopfrasieren immer mehr wie so eine Kündigung. Also es war einfach ganz klar, ihr wollt, dass ich das sexy Mäuschen bleibe mit den langen Haaren und ich nehme euch jetzt einfach mal diese Option.
Und das
ich rasiere mir den Schädel und die Option habt ihr jetzt nicht mehr.
So, ja, und leider allerdings hat ihr das tatsächlich 13 Jahre ihres Lebens gekostet, nur weil sie den Schädel rasiert hat.
Right.
Und ein bisschen durchgedreht ist. Na und? Die hätte sich auch wieder beruhigt.
We've been there.
Hey Mann, was? Wie oft habe ich mir den Schädel rasiert?
Ja.
Nee, aber es ist schon irre. Das ist schon irre. Und das ist halt, deswegen sage ich, also dieses Business ist halt auch, das ist halt ein öffentliches Leben. Schauspieler finde ich immer noch, geht es irgendwie immer noch ein bisschen anders. Aber gerade so Popstars, Künstler sein, ist ja, du bist immer so zwischen Superfrau und Hure.
Mhm.
Weißt du?
Madonna und Hure, ja.
So, und alles andere ist irgendwie raus. Und ich meine, ich habe mich ja auch da drin verloren. Ich meine, unsere Geschichte ging nicht so lange. Ich bin nicht Britney Spears. Wir haben zwar viele Platten verkauft und waren halt auch wirklich groß. Und was ich bin so dankbar, dass jetzt, 20 Jahre danach, eben unsere Fans, die damals jung waren, jetzt in den Startlöchern stehen und eben diesen großen Patriarchen irgendwie den Jobs klauen und jetzt mal sagen, irgendwie, so war das nämlich eigentlich in unserer Jugend. Da bin ich tatsächlich stolz drauf. Und zu sehen, was wir erreicht haben. Also ich meine, da habe ich lieber das als ein paar Millionen auf dem Konto, weil ich jetzt wirklich mitbekommen habe, wie vielen jungen Leuten wir geholfen haben, wie wichtig wir waren. Wenn man jetzt sagt, wir waren die neue Feministenvorreiter und hinter, ich starke Frauen machen, starke junge Mädchen machen, starke Frauen werden.
Starke Frauen machen, starke Mädchen.
Starke Frauen sein, weißt du? So.
Ja, ja, ja.
Und dafür bin ich dankbar. Und eben auch Jungs, starke Jungs gemacht zu haben und Unterschiede ganz klar dargestellt haben. Es ist völlig okay zu sein, wer du bist, egal wie du bist. Und das haben wir, da standen wir ja wirklich immer zu. Also ich meine, ich weiß, als wir in Österreich aufgetreten haben, haben wir immer ganz viele Quergruppen gehabt. Ich habe wirklich, es ist Vielleicht auch deswegen, weil es für uns so normal war, also dass es überhaupt gar keine Diskussion für uns über sowas gab, hat man uns das auch geglaubt irgendwann. Ja. Und dann wurden wir ja ein bisschen runtergemacht und auch danach und ein bisschen belächelt, dann haben wir es ja nicht geschafft, ja, also dann haben wir es ja auch noch getrennt im Riesenwahn und dann waren natürlich alle glücklich. So, die sind wir jetzt erstmal los. Aber 20 Jahre später, ohne eine Platte rauszubringen, ohne ein Comeback zu machen, ohne nichts, passiert es von selbst, dass Leute jetzt sagen irgendwie, hey, Tic-Tac-Toe war wichtig. Ja. Wir sind jetzt in Museen für deutsche afroamerikanische Künstler. Es kommen junge Frauen wie die Zeitreporterin auf uns zu und erzählen uns ihre Geschichte, die mit uns zu tun hat. Du kommst auf mich zu. Ganz viel. Und ich finde es so, ja, ich bin einfach stolz. Ich bin tatsächlich stolz, Teil dieser Band gewesen zu sein.
Sollst du auch.
Immer noch zu sein.
So. Lass uns ganz kurz, weil du gerade den Eklat auch angesprochen hast, der wurde ja von den Medien auch sehr verzerrt dargestellt und ne, es war so ein Stefan Raab YouTube-Ding irgendwie, wären wir Freunde, wären wir das jetzt gar nicht machen, bla. Ja, 100-mal gesehen, 100-mal. Was war die Realität hinter diesem ganzen Ding?
Also
wie war es wirklich?
Ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt. Also es gab einen Clash. Das hat man mal vorher in der Bildzeitung lesen. Ricky war erstmal rausgenommen, weil es ihr einfach nicht gut ging. Es war ja auch viel. Da darf man ja auch nicht erzählen. Wir waren
Fame
schon in der Vorbereitung der zweite Tour. Ja. Wir haben Michael Jackson Vorgruppe gerade abgeschlossen. Die ganzen Skandale. Wir haben ja nicht aufgehört. Wir haben ja durchgearbeitet. Also es gab ja keine Pause. Es hätte eine Pause gegeben nach der letzten Tour. Dann hätte dann Babyface hat angefragt aus New York. Die wollten unbedingt TLC. Left Eye.
Ja, Madonna damals auch, ne? Also Babyface hat Madonna produziert.
Ja. Und Left Eye hätte unsere Texte geschrieben. Also die wollten schon ganz gerne uns haben, weil wir eben trotzdem noch mal. Wir waren einfach speziell. Also wir waren einfach ein bisschen anders. Das hat dann alles nicht so geklappt. Ich glaube auch, dass, ich kann das auch verstehen, ich glaube auch, dass für Ricky das auch schwierig war. Lee und ich waren halt wirklich Rampensäue in jeglicher Hinsicht. Also im normalen Leben, wie halt eben halt auch im Geschäft. Und Ricky war immer schüchtern. Ich war noch dazu, jetzt nicht viel jünger, aber immerhin 3 Jahre damals waren das immer, es ist immer noch eine andere Nummer. Sie war 17, wir waren fast 20. Lee war 20, ich war 19. Und wir haben, Lee und ich haben halt einfach schon viel gelebt. Vor Tic-Tac-Toe. Weißt du, so, ich meine, ich glaube, am cleansten und am saubersten und am strukturiertesten in meinem Leben war die Zeit zu Tic-Tac-Toe und heute seit meinem Kind. Alles andere war Freilauf. Also vor Tic-Tac-Toe war Freilauf, nach Tic-Tac-Toe war Freilauf. Und bei Tic-Tac-Toe
haben wir nichts ausgelassen.
Das haben wir auch wirklich ernst genommen. Also wir wussten schon, dass ein paar Sachen nicht gehen. Also wir wären nie bekifft auf die Bühne gegangen. Das haben wir einmal versucht, hat nicht funktioniert. Haben wir dann aber auch gemerkt. Lee und ich haben gesagt, boah, scheiße, das war das Schlechteste, was wir je gemacht haben. Und das hat sich damit dann auch erledigt gehabt. Ja. Tatsächlich kann es für Ricky irgendwann nur schwierig geworden sein, weil wir sind natürlich dann auch immer weiter, auch in dem Job immer weiter gewachsen. Lee war müde, traurig, verletzt, zerrissen, kaputt getreten, muss man einfach dazu sagen. War auch nicht mehr viel drin. Ich war natürlich müde, ich war auch total müde und auch überarbeitet und überlastet und es war einfach viel zu viel Information über die Jahre und eben das, was dann eben auch alles auf uns zukam und wie schnell man auch sieht, wie schnell Leute auch wegspringen, darf man ja auch nicht vergessen. Also die Realität am Anfang ist ja, wenn du ins Schulgeschäft kommst, lieben dich alle. Alles, was um dich da herum erarbeitet, klopft dir auf die Schulter und erzählt dir irgendeinen Schwachsinn. Weißt du, so eben wie zum Beispiel, was ich dir gerade gesagt habe, wir gehen mit Kift auf die Bühne, war fürchterlich, ganz schrecklich. Also wir wussten, dass wir gerade richtig Scheiße gebaut haben. Ja, da kommt halt die Plattenfirma von hinten und sagt, das war so toll. Da denkst du doch, ey, was soll denn der Scheiß jetzt? Weißt du, so, ich meine, sag's doch. Claudia hat uns fast Ohrfeigen gegeben. Die stand da mit ich glaube, am liebsten hätte sie irgendwie einen Gürtel abgenommen und hätte uns irgendwie einmal über den Hof gejagt. So, und dann kommt die und wie so, das war toll. Wenn das für euch toll war, dann Halleluja. Weißt du, so, ich meine, wir haben echt schon tollere Sachen gemacht. So, und ich das war einfach viel. Nach 3 Jahren, fast 3 Jahren, war es einfach, ja, und Ricky konnte nicht mehr. Feierabend. Die hat ihren Platz, glaube ich, einfach nicht mehr gesehen. Und andere Dinge. über right. die ich nicht spreche.
Right.
Und dann ist halt einfach alles eskaliert. Wir sollten, dann ist halt einfach alles eskaliert. Und wir hätten uns natürlich vorher absprechen müssen und sehen müssen. War auch in irgendeiner Planung, hat dann aber nicht so sein sollen, keine Ahnung. Dann ist alles eskaliert und dann war es dann halt so. Und das war es dann. Auch das war echt, also ich meine, auch diese Nummern mit, haben die alle nur gespielt, damit sie dann noch mehr Platten verkaufen. Ich meine, wer spielt so einen Schwachsinn? Ich meine, ich muss mich seit 23 Jahren mit dem Schwachsinn rumärgern. Ich meine, das ist wirklich nichts, was ich schön finde. Ich mag mich auch so nicht sehen. Ja, also mittlerweile finde ich es lustig, aber hat mich viele Jahre gekostet, dieser Moment. Von Freidrehen. Right. Also, so. Ist so. Und ja, und dann war es halt einfach vorbei. Und dann muss man halt einfach mal klar sein. Und dann haben wir dann, natürlich haben wir dann noch Sachen gemacht und die waren auch alle gut und alles schön. Aber also ich wünschte mir tatsächlich, vor allen Dingen, selbst wenn die das nicht mehr möchte und was auch immer, ich hoffe, dass es Liane gut geht. Das ist das, glaube ich, das, was mich heute am meisten beschäftigt, weil ich einfach seit 2006, 2007 keinen Kontakt mehr habe. Und auch nicht weiß, wo sie ist und was sie macht. Und ich hoffe einfach nur, dass es ihr gut geht. Ich wünschte mir, es gäbe Tic-Tac-Toe noch einmal als erwachsene, gestandene Frauen und nochmal so mit der ganzen Band, was halt auch Burger und Claudia betrifft, weil ich glaube, nur dann ist Tic-Tac-Toe wirklich echt, was beim letzten Comeback eben einfach nicht der Fall war. Hm. Und da geht es auch tatsächlich auch wieder nicht um Fame und auch nicht um Geld, sondern um einfach nochmal, ich glaube, es würde sich alles so erklären. Weißt du, die Summe würde hinten rauskommen, so wie bei 1 plus 1 immer 2 sind. Ich glaube, dass damit sich dann alles wirklich klarstellen würde. Weil ich glaube, dass wir nicht wirklich viel anders wären heute, eben aber als gestandene Frauen. Und mit ganz viel neuem Background und auch mit Verarbeitung von den Jahren davor und auch mit dem Wissen, wie das Geschäft heute funktioniert.
Right.
Aber mit echten Texten. Und ich glaube, das wäre schon mein Wunsch. Also noch einmal eine Tour machen, wäre mein Traum. Wird höchstwahrscheinlich nie der Fall sein. Was ja auch in Ordnung ist. Also ich weine da jetzt auch nichts hinterher. Es ist alles gut so, wie es ist, tatsächlich. Mittlerweile, das war lange nicht so.
Mm.
Und und heute bin ich einfach nur froh, das wunderschönste, tollste Kind der Welt zu haben. Wieso fühlt man sich halt als Mutter? Alle Kinder sind so. Für ihre Mütter sollte es so sein zumindest. Und ich habe einen tollen Mann und ich habe ein tolles Leben. Und ich habe es geschafft, mich tatsächlich vom Himmel in die Hölle, aus der Hölle wieder in den Himmel zu arbeiten. Und ich glaube, das ist das, was viele nicht sehen wollen und viele Leute nicht verstanden haben und ich eben viele Spiele nicht mitgespielt habe. Ich war zwar im Dschungel, klar habe ich das gemacht, natürlich haben wir damit Geld verdient. Ich wollte auch immer mal nach Australien und ich habe die Sendung ja tatsächlich immer geguckt und habe gedacht, ich nehme keine Kakerlaken mit mir ins Bett. Habe ich auch nicht gemacht, Gott sei Dank. Und fand es aber gut. Ich war aber zu früh, weil ich noch nicht klar war mit mir selbst, mit der Vergangenheit. Aber auch okay. Aber auch da musste ich nicht spielen. Ich musste nicht die Oberzicke raushängen lassen. Nicht übertreiben, nicht, ich war einfach nur ich selber und das war
ich
auch okay.
Ich habe auch bei dir das Gefühl, auch wenn das jetzt vielleicht doof klingt, aber ich habe bei dir das Gefühl, du kannst auch gar nichts anderes sein als du selbst. Also du bist halt so intensiv du selbst, dass es jetzt dir was überzuziehen und so zu tun, als wärst du jetzt jemand anderes, geht gar nicht.
Nee, das...
Weil die Marlene kommt ja eh immer durch, also es ist ja...
Ja.
Hi.
So, und das kannst du auch in 14 Tagen in so einem Dschungelloch nicht machen mit wahnsinnigen right. Menschen um dich herum. Da kannst du ja nur irgendwann durchdrehen oder laufen. Also, nee, das war ja auch eine super Erfahrung, aber ich glaube einfach, dass ich noch nicht gestanden genug war. Also ich war einfach noch nicht gefestigt in mir selbst. Ich wusste ja schon immer, das weißt du, über Gespräche, die wir geführt haben vorher, ich war auch zerrissen. Ich hing einfach in der Luft. Mhm. Wer bin ich? Was mache ich? Auf der einen Seite bin ich immer noch die von Tic-Tac-Toe, wenn ich auf der Straße bin, aber haben will mich auch keiner wirklich, wenn ich arbeiten gehen will. Musik machen hat keinen interessiert, solange wir nicht zu dritt waren. Also war es halt ja auch du wurdest einfach fallen lassen. Also es war völlig egal. Es gibt ein paar Leute, die haben das auch geschafft oder haben sich auch daraus gearbeitet und haben dann neue Wege gemacht. Habe ich halt nicht. Ich habe halt dann erstmal ein paar Jahre gefeiert, was ja auch nicht unbedingt intelligent war, aber gut.
Aber wir hatten schöne Zeiten in der Zeit.
Ja, total. Nee, und super lehrreich. Also ich bin so, deswegen sage ich, ich bereue überhaupt nichts. Also drauf geschissen, wo die Kohle ist, drauf geschissen irgendwie, ob ich es jetzt danach geschafft habe oder nicht. Ich habe für mich alles richtig gemacht. Weil ich habe so viel gelernt. Ich habe so viel über Menschen gelernt. Ich habe so viel über das Leben gelernt und weiß, dass ich so schnell nicht untergehe. Das weiß ich heute. So schnell gehe ich nicht unter. Solange meinem Kind es gut geht, kann mir eigentlich relativ wenig passieren. So, und das ist, ja.
Das ist mir ist eine Sache noch, du hast jetzt das Zeitinterview auch ein paar Mal angesprochen. Also mein guter Freund und Kollege Dominik Jalleux vom Barbecue-Podcast hat ja ein Think-Piece über euch geschrieben, hat auch eine Rede dazu gehalten über Tic-Tac-Toe, gerade auch über die Einflüsse für junge POC-Menschen in Deutschland und auch queere Bedeutsamkeit und so. Und das wurde dir, glaube ich, gezeigt. Ne? Diese Zeit-Interviewfrau ist mit euch, mit dir und Claudia nach Mallorca und dann habt ihr euch das ganze Ding angeschaut und ich glaube, das war auch sehr schön erstmal. Und dann
Heißt diese Zeit-Interviewfrau.
Hallo Valerie.
Ein ganz süßes Mädchen.
Und dann gab es einen Moment, wo es haarig wurde, wo du dann irgendwie auch, ne, ich glaube, du hast sehr geweint und hast das auch erstmal abgebrochen. Was genau war da der Punkt? Weil ich glaube, Dominik hat es auch nicht so ganz verstanden. Dominik war so,
der arme Junge.
Ich will den nicht zum Weinen bringen, ich liebe die doch.
Ich will den sowieso, den muss ich irgendwann mal kennenlernen, weil ich fand super, was der gemacht hat. Ja, arranged this. Weil der hatte mich auch angeschrieben, der hat mir das auch geschickt, aber ich war echt, der hat vorher schon und ich bin ja nicht so, ich bin ja echt oldschool, also bis ich mal irgendwie Nachrichten auf Facebook abfrage oder sonst was. Mittlerweile bin ich ja schon Instagram tätig. Also ich komme halt zehn Jahre später.
Gestern einen Post von dir gesehen oder heute?
Ja, ich poste so, also mittlerweile poste ich schon fast alle zwei Wochen. Vorher war es so einmal im Jahr. Also es geht so langsam voran. Deswegen, ich hoffe, das hat er nie böse gemeint. Also oder auch dieses ganze afroamerikanische Künstler, afrodeutsche Künstlermuseum, die hatten uns auch angeschrieben. Aber das war in der Zeit, als ich schon, mein Vater, es fing an, kränklich zu werden, aber nicht schlimm. Aber und ich bin ja auch nicht in Deutschland, also ich kriege so vieles nicht mit und dann habe ich immer vieles einfach, glaube ich, nicht gewollt, nicht geantwortet. Zumindest kam dann diese Nummer und da ging es halt auch da ging es einfach um das Interview mit Lee. Und da habe ich halt auch Lee gesehen und dann gab es halt auch, ich glaube, das war die Szene, was die Leute eben gesagt haben über dann exklusiv und alles. Und das hat uns dann echt, das hat das nochmal zu sehen.
Die Prostitutionsvorwürfe und all das.
Prostitutionsvorwürfe und Tod und all das. Und dann gab es ja dieses Interview von uns auf Viva. Und das war die ganze Wahrheit. Und da hat ja Lee ganz lange gesprochen. Und dann habe ich dieses Mädchen gesehen und habe die Augen nochmal gesehen. Und ich habe gedacht, alter Schwede, ey, was hat man mit diesem Mädchen gemacht? Also ich das war so intensiv und so extrem. Und ich meine, Lee will ja auch nicht mehr in die Öffentlichkeit, ja. Also die hat ja damals nochmal ein Interview gegeben und hat dann gesagt, so, das war's jetzt, bis hier nicht weiter nach dem Comeback. Und es war einfach nicht fair. Was ist, es war einfach nicht fair. Und wenn du so einen Weg gehst, zu dritt, und dann siehst, wie jemand auf die Fresse bekommt, neben dir steht, von dem du, ich wusste ja alles. Ich wusste schon lange vorher alles. Wir haben alles auf den Tisch gelegt, bevor wir überhaupt angefangen haben. Der so zerrissen wird, für nichts. Für definitiv, also die hat einfach mit dem nichts zu tun. Nee, also das kann ich auch bis heute, habe ich damit wirklich Probleme zu schlucken. Und eben, da sind wir wieder, weißt du, also er hält dieses Essay über uns und man ist stolz und tatsächlich bemerkt man aber, dass wir genau die gleichen Probleme hatten und immer noch haben. Gott schütze uns, dass das irgendwann aufhört. Ich befürchte ja, dass Rassismus immer geben wird, weil es müssen immer irgendwelche sich stärker fühlen und auf andere rumtreten. es ist so, wie es ist. Und ich wünschte mir, also gar nicht, was ist, es geht gar nicht irgendwie um die Leute, die das einfach glauben, was der Fernseher so ausspuckt, sondern die Leute, die das gemacht haben. Hm. Damals war das gar nicht Frauke Ludewig, sondern damals war das noch die Blonde, wie hieß die denn noch? Ah, die ganz am Anfang exklusiv gemacht hat. Die hat das ja dann weitergegeben an Frauke Ludewig. Egal. Weißt du, solche Leute, da hätte ich mir gewünscht, dass es irgendwann mal kommt oder dass mal irgendwo im Interview gesagt wird, ich meine, da haben wir wirklich übers Ziel hinausgeschossen. Weißt du, so, oder auch der Chef der Bild am Sonntag, ich weiß noch, wie wir dann ins Büro eingefordert worden sind und der mich dann angeguckt hat und dann gesagt hat, wenn du jetzt hier nicht alles aufliegst, was bei dir war, dann steht das Sonntag in der Zeitung. Und ich habe gesagt, dann schreib mal. Dann schreib mal, weil es gibt nichts über mich. Ich wusste schon vorher, dass sie in Gelsenkirchen waren. Ich wusste, dass sie bei meinem Vater waren. Und da richtig mit Geldscheinen gewedelt haben. Mhm. Überall. Mit richtig viel Geld. Also wenn du dann an die Familie gehst, dann zahlen die richtig viel Geld. Also dann sind wir schon in einem guten Bereich, wo man sagt, da kann man auch schon mal 3-4 Jahre von leben oder länger. Mhm. Und zwar gut. Wo mein Vater den auch, der hat einfach die Tür zugemacht. Ich weiß ja, dass ich aus einer... Ich kam aus einer ganz stabilen Form und hätten sie gesucht, hätte es damals noch einen anderen Zagal gegeben, weil ich vorher schon gelebt habe und zwar anders, aber eben halt schon viel gefeiert habe und viel alle Hände hoch und keine Ahnung. Aber von meinen Leuten, also was mich auch gewundert hat tatsächlich, ja, also die haben überhaupt, so weit sind die gar nicht gekommen, weil das war so speziell schon bei Lee, dass... das höchstwahrscheinlich, ja, also es hätte doch schon noch mal einen reingerissen, aber eben es gab halt keiner, der irgendwelche Storys erzählt hat, weil ich war einfach ein ganz normales Mädchen, was viel gefeiert hat und gut gefeiert hat, aber da hätten sie dann die ganze Geschichte gehabt, aber ich wusste, dass sie nichts haben, ich wusste das einfach. Und alles, was sie gehabt hätten, hätte ich ablegen können, weil wir hatten damals Gott sei Dank noch keine Smartphones und noch keine, die 3 Fotos, konnte die dann irgendjemand mal geschossen hat.
Ja.
So, aber ja, und das war schon sehr pervers. Und das hat mich dann halt tatsächlich in dem Moment, als ich das gesehen habe, sehr getroffen, weil ich dachte, Mensch, als ich das Mädel da sitzen gesehen habe, nach Jahren später, ich war ja dabei, als wir das gemacht haben, ja, aber das dann immer wieder, jedes Mal, wenn ich das sehe und reflektiere und wenn ich wieder da reingehe und ich immer mehr merke, dass ich gefühlsmäßig damals schon wusste, dass was nicht richtig ist. Und heute das einfach wirklich in Worte fassen kann und auch verstehen kann. Und heute das auch sagen würde. Das hätten wir ja vorher das ja nicht gesagt. Warum sind wir sind nicht auf der Bravo-Cover, weil wir schwarz sind? Mhm. Hätte ja jeder gesagt, hier, guck mal, Michael Jackson ist doch auch auf dem Bravo-Cover. Mhm. Guck mal genau hin, wie viele Dunkelhäutige jemals auf dem Cover waren von der Bravo. Vor Tic-Tac-Toe. Alles, was jetzt ist, weiß ich nicht. Das kann ich dir auch nicht erzählen. Aber ich weiß, dass vorher wirklich nur große Stars aus Amerika auf dem Cover waren. Wenn und vielleicht waren. Roberto Blanco.
Auf der Bravo?
keine Ahnung, aber würde mich nicht wundern. Aber tatsächlich, auch da war das nicht eben, ich glaube, Janet Jackson, Michael Jackson, Prince und dann hörte das auch, weißt du, dann noch Tupac vielleicht, noch 2-3 andere, aber so viele waren es nicht. Mhm. Und wir hatten dann tatsächlich irgendwie Covers, nachdem es völlig in die Hose ging. Und beim zweiten Skandal dann, als Tic-Tac-Toe sich getrennt haben, oh, dann durfte Ricky aufs Cover und wir durften zusammen aufs Cover.
Das fand ich jetzt auch lustig, dass die
InTouch... Aber immer im Negativen.
Ja, die InTouch hat sich jetzt irgendwie solidarisiert mit dem Free Britney Movement und hat Gott sei Dank jemand auch so eine Slideshow zusammengestellt und auch gesagt, Leute, ihr wart Teil des Problems, weil hat dann einfach mal alle InTouch-Cover nebeneinander gestellt, wo ne, Britney als Verrückte dargestellt worden ist. Und ja, part of the problem, thank you.
Ja, aber das Schöne ist, also ich meine, überleg mir, das ist jetzt auch 13 Jahre her damals, das ist jetzt ein neuer Geschäftsführer, der kann nichts dafür, was die anderen Ärsche gemacht haben. Das ist
sure. Aber da muss man halt auch die Eier in der Hose haben zu sagen, ja, und wir waren übrigens Teil des Problems.
Aber das macht ja keiner. Macht ja keiner. Guck mal, ich meine, jetzt ein ganz dummes Beispiel. Jetzt wirklich ein ganz, ganz dummes Beispiel. Ein Willi Herren. Super Typ. Den wollte doch nie jemand gesund haben. Da kannst du dich immer drauf verlassen. Schön immer in die Sendung, schön immer alles gegeben, was er gebraucht hat, kannst du dir auch vorstellen. Das wollte keiner. Das ist aber immer so schon gewesen. Kurt Cobain, ich meine, wer hat dem denn seine Drogen besorgt, als der ein Weltstar war? Der ist doch nicht mehr irgendwie in die Bronx gefahren und hat sich Heroin gekauft?
Nö.
So, und deswegen, das war aber schon immer so, das ist so wie, ja, wie hieß die Engländerin noch, die hübsche?
Amy Winehouse.
Guck dir an, was, ich meine, und da haben wir gerade mal ein Viertel von gesehen, weil schön ist, dass der Vater schuld ist, ist ja schön und gut, aber die ganze Mediennummer dahinter, die haben, wenn die bestellt, wenn die gesagt hat, hinten stehen 5 Gramm Kokain, dann waren da 5 Gramm Kokain beim Konzert. Feierabend, das hat der Veranstalter da hingelegt. Ich meine, da muss man ja auch einfach mal realistisch sein. Das will auch gar keiner. Eine Amy Winehouse clean hätte gar keiner gewollt. Und das ist zwar tragisch und das ist Wahnsinn, aber leider halt auch das Geschäft. Das, was du von dir. Deswegen sage ich jedem jungen Menschen, der heute jetzt irgendwie sagt, ich will da rein, dann mach dir ganz klar von vornherein fest, für was du stehen willst, weil dein Image umwandeln ist so gut wie unmöglich. Schaffen nur ganz, ganz wenige, haben fast keiner geschafft. Nur ganz, 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 ganz wenige. Und auch nur mit viel Mühe und Arbeit. Und wenn du vorher irgendwie irrsinnig reingehst, dann musst du halt auch weiter irrsinnig bleiben. Das ist leider so.
Nein. Lass uns, ich will zum Abschluss vielleicht eine Sache nochmal klar formulieren. Du hast keine Ahnung, wo Liane steckt, was die macht, wie es ihr geht. Die hat sich zurückgezogen und schützt sich und hat gesagt, sie will gar nicht mehr.
Genau.
Okay. Und Ricky macht irgendwas?
Ricky lebt in Dortmund ihr Leben.
So, okay. Also ein Comeback wie bei den No Angels ist ausgeschlossen.
Sag niemals nie, was weiß ich, was ist, wenn morgen das Telefon klingelt und sagt, ey, hier bin ich, oder Lee mir gleich eine Mail schreibt. Jetzt, wie der Zustand jetzt ist,
aber Lee, wenn du zuhörst, ja, vielleicht haben sich ein paar Sachen geändert, hoffentlich.
Ruf meine Barbie an. Wenn du nicht mit mir sprechen willst, sprech mit Barbie.
Na, die sag ihr,
wie es dir geht, das wird mir schon reichen. Nein Quatsch. Also ich wünschte mir, ich würde irgendwann mal hören, wie es ihr geht. Das wird mir schon reichen. Ich muss überhaupt gar keiner erzählen, wo sie ist oder was auch immer, sondern einfach mir zu sagen, ihr geht's gut. Das wäre mir sehr wichtig. Also das ist mir auch ganz wichtig. Aber wenn sie das nicht möchte und dann ist das so. Dann muss das so sein und dann muss man das akzeptieren. Und das mache ich ja auch seit Jahren.
Also absolut.
Man hat uns schon ein paar Mal angeboten, sie zu suchen. Und da haben wir sofort gesagt, das haben wir nichts mit zu tun, will ich nicht. Gottes Willen, das wäre völliger Irrsinn, kein Mensch.
Die Frau ist traumatisiert durch den Dreck.
Oder auch nicht, vielleicht ist sie auch nicht mehr traumatisiert, aber sie will einfach ihr Leben haben. Und wenn sie nicht von selbst kommt,
Trauma heißt ja nicht, dass es akutes Trauma ist. Ich meine Trauma im Sinne von, die hat Erinnerungen und Erfahrungen gemacht, die deutsche Medienlandschaft einfach ganz klar gezeigt haben, wie sie ist.
Genau.
Und ne, die ihr klar gemacht haben, okay, da will ich halt nicht mehr hin. So. Und dann muss man das auch akzeptieren, dass ich genau wie du. Du hast schon gesagt, glücklich, weil Kind, weil Mann, weil im Exil in Südfrankreich.
Im Exil, oh Gott. Ja,
naja.
Nah bei Mama.
Das ist schön.
Weil Mama ja auch hier ist, mein Bruder ist auch hier, also wir sind alle hier. Also daher ist das, ich bin ja früh ausgeflogen aus dem Nest und habe meine Familie, also wir waren immer ganz eng, aber ich habe durch den Job und alles haben wir uns viel nicht gesehen. Dann habe ich in Holland gelebt, dann habe ich in Spanien gelebt, dann habe ich in Hamburg gelebt, dann bin ich nach Berlin gegangen, da war mein Bruder ja dann schon, da sind wir ja dann zusammen gewesen. Und dann tat es einfach gut, Richtung Mama zu gehen, weil ich einfach wollte, dass wir nah waren. Und leider ist, mein Papa hat ja wieder geheiratet, war ja auch 22 Jahre jetzt wieder verheiratet. Bei dem wusste ich, der ist nicht alleine. Mama war eher ein bisschen einsamer. Und habe dann jetzt tatsächlich Anfang des Jahres meinen Vater verloren, das nochmal ein ganz anderes Kapitel aufmacht und ein ganz anderes, da reden wir dann vielleicht mal ein anderes Mal drüber. Aber deswegen sage ich das ja, es hat, ist ganz blöd angefangen, also im Januar und zieht sich so ein bisschen durch, muss vielleicht auch so sein. Aber wurscht, also es ist auf ihr, am Ende des Tages ist alles gut. Und ich bereue nichts. Ich würde alles fast nochmal genauso machen. Nur nicht mit dem Wissen von heute.
Nur nicht mehr zu Gucci einkaufen gehen.
Genau. Da würde ich immer noch nicht hingehen. Nee. So. Gut, nee, sonst ist alles gut.
Das war sehr schön mit dir. Ich danke dir.
Ja, das fand ich auch.
I mean, finally. Ja, und wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. So viel Zeit haben wir in den letzten 2 Jahren nicht miteinander oder nee, drei oder fünf oder so.
Oh, lange. Jetzt ich bin schon seit 8 Jahren weg, Schatz.
Oh Gott, hör mir auf. Ja, mein Schatz, das war wunderschön. Und ich danke dir für all die Offenheit, für all die Einblicke in ein wirklich faszinierendes Leben. Und ja, I love you.
I love you too. Und Dankeschön. Ich habe auch ganz viel Spaß gehabt. Jederzeit wieder.
Yay.
Yay. Super.
Tschüss, ihr Süßen.
Tschüss. An alle Puschelhasen da draußen, alle gute Nacht.
Puschelhasen. Okay. Wir schneiden jetzt hier. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss.
Auf Wiedersehen.
So.